Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Macher. Unser heutiger Gast, Rainer Nowotny.
Guten Tag.
Herr Nowotny, ich grüße Sie, freue mich sehr, dass wir uns hier treffen in einem Hanffeld. Sie sind quasi Hanf im Glück, Sie sind Unternehmer in Hanf. Sie produzieren, kommen wir gleich drauf, Baustoffe aus Hanf. Ist so richtig?
Ja, wir verarbeiten Hanf, produzieren daraus Baustoffe, auch noch einige andere. Das machen wir seit 21 Jahren. Und ich bin ein Vorstand.
Mhm. Vorstand heißt, die Art der Firma ist eine Genossenschaft.
Genau, das ist was Besonderes. Wir sind erst seit einigen Jahren Genossenschaft. Wir haben zwei Vorstände, einer davon bin ich. Und die Genossenschaft ist unser Modell gewesen, weitere Investitionen und neue Projekte anzuschieben, wofür wir Geld brauchen.
Mhm. Sie sitzen in Prenzlau.
Die Firma ist in Prenzlau, genau. Mhm. Dort haben wir unsere Fabrik, das ist eine Hanffabrik. Die Firma heißt Hanffaser-Ockermarkt,
ja.
Und wir sind in der Hanffabrik. Der Anbau ist ringsherum in Prenzlau. Wir sind hier in Beutzenburg. Wir haben Verträge mit den Landwirtschaftsbetrieben. Die bauen Hanf an. Wir organisieren gemeinsam die Ernte und auch das ganze Rohstoffmanagement. Dann kommen die fertigen Produkte, also die Ballen in Form des Erntegutes, zu uns in die Fabrik. Dort gibt es den Eigentumsübergang, dann kaufen wir also den
Eigentumsübergang.
Hanf. Genau, so heißt das rechtlich. Wir kaufen den Hanf, das ist den Hanf roh, das Rohprodukt, das Hanfstroh in Form von Ballen. Und dann wird es eingelagert und im Laufe des Jahres verarbeitet.
Mhm. Wenn man mit Ihnen spricht, stellt man fest, dass Sie das nicht zum ersten Mal erzählen, sondern sind jemand, der seit 21 Jahren als Unternehmer das immer wieder erzählen musste. Erleben wir gemeinsam eine Renaissance, dass man niemandem erklären muss, was Hanf kann. Im Moment hat Hanf ja noch ein etwas anderes Image. Hanf kann man rauchen. Da kennen es die meisten ja, dass es auch Rauchwaren ist. Das hat aber nichts zu tun. Aber wir werden das Werk ja auch von innen besichtigen und das, was Sie gerade kurz zusammengefasst haben, anschauen, die einzelnen Produktionsschritte, weil Hanf erlebt gewissermaßen eine Renaissance. Zu diesem Feld, was sich hier hinter uns befindet, das ist ja nicht direkt in Prenzlau, obwohl Prenzlau sehr ländlich liegt, das ist ja bei Beutzenburg. Das ist jetzt nicht Ihr Feld, sondern Sie mieten die Felder. Sie geben das in Auftrag, den Hanf anzupflanzen.
Nein, mieten ist nicht korrekt. Wir haben einen Vertrag mit Landwirtschaftsbetrieben. Mhm. Die Landwirtschaftsbetriebe sorgen sich um die Pflege, also Aussaatpflege. Wir organisieren gemeinsam die Ernte. Solange ist das alles noch in der Obhut des Landwirtes. Und erst, wenn es, wie gesagt, das Erntegut zur Fabrik kommt, dann ist es unser. Das Land ist also nicht von uns bewirtschaftet, das wird vom Landwirtschaftsbetrieb bewirtschaftet. Mhm.
Sie sind also kein Landwirt, damit haben Sie im Grunde nicht viel zu tun. Sie sind jemand, der eben Baustoffe produziert.
Wir sind ein Industriebetrieb, ein klassischer Industriebetrieb.
Mhm. Dass Sie heute in Hanf machen, das hat sich ja ergeben. Sie kommen ja eigentlich aus der Computerbranche. Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, Informatik schön und gut, aber ich möchte doch was anderes machen? Weil Informatik und Hanf haben jetzt nicht viel miteinander zu tun.
Naja, ist beides modern. Für uns ist beides modern.
Okay.
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen für mich persönlich, die Motivation, dass ich was Modernes machen wollte und modern bleiben wollte. Aber der eigentliche Ursprung war ein Widerspruch in unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite, ich bin Vater von drei Kindern, war es damals, noch nicht drei, dass wir auf der einen Seite die Welt unseren Kindern auch wieder gut übergeben wollen. Wir wollen die Welt erhalten und nicht schlechter machen. Also ich persönlich möchte sie nicht schlechter übergeben, als ich sie vorfand von meinem Vater.
Eher verbessern.
Das wäre noch schöner. Mhm. Aber auch das Erste wäre schon ein hehres Ziel. Und alle, die mit mir gemeinsam gearbeitet haben und mit uns jetzt gemeinsam arbeiten, haben eigentlich das gleiche Bestreben. Der Widerspruch besteht nun zur zweiten Aussage, dass die Welt eigentlich immer kaputter wird. Wir machen die Welt kaputt. Wir machen unsere Welt kaputt und wir machen auch die Welt von uns abhängiger Regionen kaputt. Und diesen Widerspruch muss man lösen. Und wir lösen ihn. Ich möchte diesen Widerspruch lösen. Wir. Indem wir nicht Lasten exportieren, sondern hier was schaffen, hier eine neue Kreislauf in Gang setzen, eine Wirtschaft, mhm. Auch hier Wirtschaft schaffen, hier auch in der Uckermark, wo wir verwurzelt sind, und hier was gründen wollen, richtig was machen wollen, diesen Widerspruch zu lösen.
Mhm. Würden Sie sich als Pionier bezeichnen?
Das bin ich schon ein bisschen zu alt vielleicht.
Na, warum? Das ist ja schon, also Sie tun ja etwas, wo Sie nicht, ach ja, der auch noch, sondern es ist ja schon auch ein Risiko gehen als Unternehmer.
Ja, doch, ich denke schon.
Mhm. Können Sie mir mal erklären, wann kam nicht nur dieses Denken, diese Einsicht, die war ja wohl immer schon da, aber die sagen, okay, ich gehe jetzt in dieses Risiko, ich entschließe mich jetzt das, was ich gerne wünsche, was passieren soll, das mache ich jetzt selber, auch wenn es in der fremden Branche ist. Wann kam das? Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
Nein, Schlüsselerlebnis gab es nicht. Gut, was Eigenes habe ich immer gemacht. Ich bin schon seit mehr als 30 Jahren Unternehmer. also ich war immer schon Unternehmer. Zum Hanf war das wirklich die grundlegende Frage, diesen Widerspruch zu lösen. War dir wieder Entscheidung. Wenn man was macht, kann man sich entschließen, etwas Kleines zu machen oder was richtig etwas intensiver zu machen. Und ich entschloss mich, das etwas größer anzugehen. Habe diese Fabrik gegründet und es braucht natürlich eine Vorbereitungszeit. Das war vor 22, 23 Jahren, so 94, 95. Also gar nicht so weit weg von der Wende. Und ja, dann ging es 96 los, das ist vor 21 Jahren gewesen. Dass wir dann gesagt haben, jetzt machen wir die Fabrik, holen uns einen, pachten uns einen, das pachten, später Kauf, ein Gelände, wir beauftragen Maschinen. Aber das ist ja nicht so einfach. Eine Fabrik gründet man nicht, indem man eine Maschine hinstellt. Mhm. Da gehört natürlich die Motivation dazu, also den ideellen Ausgangspunkt. Das ist, wie gesagt, keine Last nach außen zu tragen, also Rohstoffe hier zu produzieren und Produkte auch hier zu produzieren und auch für den Ursprung, auch für die weitere Verwendung, für die Entsorgung, alles selber die Last zu tragen. Dann geht es darum, die äußeren Bedingungen zu schaffen, also das Gelände, die Fabrikhallen, die Maschinen. Es gab ja auch keine Hanfmaschinen. Wir mussten hier im Prinzip neu erfinden oder gemeinsam mit Maschinenbauern natürlich entwickeln. Ja. Und das ist aber auch nicht alles. Davon hat man noch keine Veränderung gemacht. Das ist noch nicht das Machen. Dann kommt das, die Produkte zu entwickeln. Und Produkte zu entwickeln heißt nicht, ich habe eine Idee und mache das dann, schneide einfach mal einen Jeans oder sowas. Sondern da müssen äußere Bedingungen geschaffen werden. Normen, Genehmigungen, sowas alles. Das muss man machen, diese Produkte entwickeln und Produkte auch wirklich herstellen. Und dann gilt es noch, die Produkte in die Gesellschaft zurückzuführen.
Also zu vermarkten auch.
Markt ist für unsere Marktwirtschaft entscheidend. Es gibt auch eine Möglichkeit. Wir haben Marktwirtschaft, wir müssen den Markt nehmen. Genau. Ja. Mhm. Also heißt es, den Markt aufzubauen, das Interesse erstmal herzustellen und auch die Notwendigkeit zu begründen, warum wir jetzt Hanf nehmen. Mhm. Speziell haben wir uns auf Baustoffe konzentriert, also heißt es für uns Baustoffmarkt. Mhm.
Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, das klingt doch dann sehr komplex. Und da merkt man eben schon, das muss ja alles zusammenpassen, weil wenn eine dieser Kettenglieder nicht da ist, dann funktioniert die ganze Kette gar nicht. Ja, also wenn man sagt, alles super, aber wir kriegen es nicht in den Markt produziert, oder können kein Interesse wecken, oder aber wir kriegen keine Landwirte, die bereit sind, das zu tun, oder aber es hapert einfach dann an den Maschinen, die mit denen wir verarbeiten, weil es ist ein moderner Betrieb. Also wenn eins davon nicht funktioniert oder lange braucht, dann geht einem ja auch irgendwann mal die Zeit aus, weil das Ganze ist ja auch mit Geld verbunden, was ja auch investiert wird und irgendwann wartet man ja auch, vor allem die Mitarbeiter erwarten, dass man auch bezahlen kann. Aber was mich interessiert ist, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, das mit Hanf zu machen? Sie hätten ja auch sagen können, ich gehe in die Holzverarbeitung. Warum Hanf? Sie sind Nichtraucher.
Ja, da kommt es nicht.
Sie hatten mit Hanf keine Berührung. Wieso Hanf?
Hanf ist ja jetzt nicht nachhaltiger als andere nachhaltige Produkte. Er ist auch nicht gesünder als andere gesunde Produkte. Und auch nicht friedlicher, sag ich mal, als andere Produkte. Vom Frieden rede ich, weil wir keinen Krieg führen müssen, um Hanf zu bekommen. Der wächst ja hier bei uns. Mhm. Aber Hanf ist ein Symbol. Und ich begriff einfach die Symbolhaftigkeit dieses Produktes. Da war vieles offen, vieles war ungelöst. Er hat hier Tradition in der Uckermark. Früher gab es hier Hanffabriken. Aus verschiedenen Gründen sind die dann stillgelegt worden oder abgerissen worden.
Die letzte 64 zugemacht, ne?
Die letzte 64, genau.
Okay.
Das war einfach ein Symbol. Und Hanf ist heute immer noch Symbol. Wenn wir sagen, Hanf ist der Stoff der Zukunft, dann ist er der Stoff der Zukunft. Weil er für alle anderen Produkte steht, die ebenfalls nachhaltig sind, die gesund sind und die frei von Kriegen sind. Mhm.
Sie sprechen ja von Rohstoffwende. Mhm. Und damit meinen Sie nicht nur die Wände, die gedämmt werden, sondern wirklich die Wände sowie die Energiewende. Können Sie noch mal jemand erklären, der das noch so gar nicht realisiert hat, was ist die hohe Symbolkraft, für was steht bei Ihnen Hanf? Warum sprechen Sie von Rohstoffwende?
Also wir haben im Moment eine Situation, ich ging davon ja schon aus, dass wir viele Sachen kaputt machen, sehenden Auges, ja. Wissen darum und trotzdem weitermachen. Wenn wir heute gegen Petrochemie wettern, dann ist es ja nicht die Frage, dass wir sagen, Erdöl geht zur Neige oder sowas. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir mit der Entsorgung nicht zurechtkommen, dass wir mit den Nebenerscheinungen nicht zurechtkommen.
Alles, was aus Plastik, dann entsteht das Sondermüll letztendlich.
Ja. Wenn wir damit eine Fassade dämmen, auch in London, muss, wenn es nicht brennen soll, unglaubliche Mengen an Brandhämmern hinein. Das ist wieder giftig. Viele Additive sind giftig. Viele Kinder leiden an Allergien und so weiter und so weiter. Mhm. Wenn wir sagen, wir müssen noch etwas verändern, ja, dann müssen wir das grundlegend machen.
Wir müssen also die ganze Wirtschaft, all das, wir müssen das völlig neu denken. Uns in der Natur, unsere Produktion in der Natur als Kreislauf denken, lernen wieder.
Ja, ganz genau. Das Kreislauf gehört dazu. Also einmal, die Rohstoffwende hat mehrere Bereiche. Die wird den Bereich haben, der nachwachsenden Rohstoffe, ganz klar. Rohstoffe müssen nachwachsen. Die Ressourcen sind nicht endlich. Und insbesondere sind die Ressourcen ja immer schwieriger zu bekommen. Also je mehr die Ressourcen ausgebeutet werden, desto schwieriger ist der Erwerb der Ressource, also bei Bodenschätzen zum Beispiel. Mhm. Beim Acker gilt es genauso, deswegen müssen wir Acker auch pflegen.
Ja.
Aber sie wird nicht nur den Bereich der nachwachsenden Rohstoffe haben, sie wird ganz klar den Bereich des Recyclings haben. Wir müssen die oft in die Kette hineinbringen. Und wenn überhaupt aus der Kette herausgenommen wird, dann muss das gut zurückgeführt werden und nicht Endlager geschaffen werden, irgendwo in Asse oder sonst wo, sondern sie müssen zurückgebracht werden. Beim Hanf ist das so, der kann kompostieren, wenn er dann mehrfach gebraucht wurde. Und Hanf kann man wirklich mehrfach gebrauchen, bis er dann wieder zurückgeführt wird. Daraus wird wieder Humus. Wir geben also das C wieder in den Acker zurück oder CO2, je nachdem, in die Luft. Also Rohstoffwende bezieht sich auf vieles. Es bezieht sich insbesondere auch darauf, dass wir weggehen müssen davon, oder ich möchte das, ich vertrete diese Meinung und ich hoffe, dass wir es schaffen als Gesellschaft, andere Länder kaputt zu machen, auszubeuten, nur dass wir unseren Wohlstand erhalten.
Mhm. Gleichzeitig wird hier dann großer Wert auf Umweltschutz gelegt. Das ist ein bisschen pervers.
Ne?
Wir fahren hier mit Katalysatoren rum und woanders werden Rohstoffkriege geführt und da sieht es aus wie nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, genau.
Damit mit diesem Widerspruch leben wir ja nur insofern, indem es ausgeblendet wird. Es wird ja nicht so gezeigt. Wir sehen das ja nicht jeden Tag.
Ja, wir exportieren die Last.
Ja.
Wir exportieren die Last, zum Beispiel Platin zu gewinnen.
Ja.
Das wird in Südafrika gemacht. Das sieht furchtbar da aus, wo Platin gewonnen wird. Wir exportieren die Last dort, die Umwelt, die Region kaputt zu machen. Das ist ja Umwelt. Das ist Umwelt. Das ist deren Region, der Menschen, die dort leben. Die machen wir kaputt. Nigeria, dort die Felder.
Ja.
Oder überall, wo Erdöl gefördert wird, ja, oder Erdgas, gibt es Nebenerscheinungen, die dort sind, nicht bei uns. Bei uns ist ja alles schön sauber. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Wir haben nur diese eine Welt. Wir sind in dieser einen Welt verwurzelt.
Mhm.
Wir leben in unserer kleinen Region. Bei uns ist jetzt die Uckermark. Aber die Last zu exportieren, das geht einfach zurück. Und den ersten Rücktransport haben wir ja bereits mit der Flüchtlingskrise.
Mhm. Sie sind ja kein Uckermarker, sagt man, ne? Oder Uckermerker?
Merker.
Uckermerker. Sie haben sich ja aber trotzdem für diese Region entschieden, haben auch gerade gesagt, Hanf hatte hier eine Tradition. Was macht für Sie diese Region denn eigentlich besonders? Also ich bin ja auch ganz gern hier, weil es so einsam ist. Das ist jetzt vielleicht auch ein Vorteil für jemanden, der etwas unternehmen will, eine Fabrik aufziehen, die vielleicht auch Krach produziert. Aber was ist für Sie das Spezielle? Sie hätten ja auch nach Bayern gehen können.
Ja, das hat das Leben so mit sich gebracht.
Mhm.
Die Region ist sehr schön und ich fühle mich hier eigentlich auch sehr wohl, weil es eine sehr schöne Region ist.
Mhm.
Und ich möchte die auch erhalten, so schön.
Mhm. Können Sie mir sagen, als Sie den heutigen Standort, den haben Sie ja vor 20 Jahren zum ersten entdeckt, war das so ein spontan, das ist die Location oder haben Sie lange gesucht und dann hat sich das ergeben, Prenzlau?
Naja, als Unternehmer muss man schon unternehmerisch denken und ich denke, ich bin ein Unternehmer, ein richtiger. Also ich habe das abgewogen, ich habe mehrere Standorte gesucht und gesagt, ja, der könnte dafür in Frage kommen, der auch, bloß da gibt es Schwierigkeiten so und so. Also es war eine ganz klare unternehmerische Entscheidung.
Das heißt, da gibt es eine Anbindung, da gibt es auch vielleicht eine Verwaltung, die mit mir zusammenarbeiten möchte, da gibt es Interessen, da gibt es Flächen, da gibt es Hallen,
genau,
da gibt es Landwirte, die bereit sind, neue Wege zu beschreiten. Das haben Sie alles durchgecheckt.
Also die Region sollte schon so ein bisschen Uckermark sein. Also ich habe aber wirklich mehrere Standorte verglichen und dann eine ganz klare unternehmerische Entscheidung gefällt. Das soll also keine kurzfristige Fabrik werden, die mal kurz was abgreift, sondern es soll wirklich ein Standort sein, der möglichst Generationen noch etwas aufbaut.
Mhm.
Und Aufbau heißt hier in unserem Fall eine Hanfindustrie aufbaut.
Mhm. Die Unternehmer vom alten Schlag haben ja so gedacht, wie Sie jetzt auch wieder denken. Das ging also nicht darum, in der eigenen Lebenszeit viel abzuschöpfen und sich dann mit dem Cash irgendwo anders zur Ruhe zu setzen, was ganz anderes zu machen, sondern das an die nächste Generation weiterzugeben, weil man auch auf etwas zeigen wollte, guck mal, was ich gemacht habe, also ein Lebenswerk zu schaffen. Was bedeutet für Sie denn eigentlich Verantwortung? Sie können doch einfach sagen, hey, Shareholder Value, aufbauen, an die Börse bringen, verkaufen und ab.
Ja, das ist einfach nicht mein Begehr, das ist auch nicht Begehr von den Partnern, mit denen ich zusammenarbeite. Wir haben Verantwortung. Wir müssen die einfach wahrnehmen. Ich bin auch Vater. Als Vater hat man sowieso Verantwortung.
Mhm.
Wir wollen den Kindern und Kindeskindern was hinterlassen und keine Wüste.
Mhm.
Und das ist ganz klar. Das war, wenn Sie die alten Unternehmer ansprechen, war das schon so. Wir wollten auch eine Struktur aufbauen. Ich möchte auch eine Struktur aufbauen. das sollte ein hehres Ziel sein. Und das ist eine Frage von Moral. Moral ist nichts Schlechtes. Mhm. Moral ist was Gutes.
Spielt Ethik in der Wirtschaft Ihrer Meinung eine zu geringe Rolle? Man kann ja nicht sagen, dass sie gar keine Rolle spielt, aber eine vielleicht zu geringe?
In unserer Branche spielt sie eine sehr große Rolle. In der kleinen Hanfbranche. Mhm. In anderen Branchen spielt das eine nicht nur untergeordnete, fast gar keine Rolle. Mhm. Ja.
Also ist es quasi fast schon Sabotage, ethisch zu handeln, weil das bedeutet, den Gewinn zu schmälern, aus deren Sicht. Dann kann man viele Dinge ja nicht mehr tun.
Ja, wir sind ja unter anderem eine Genossenschaft, auch aus dem Grunde, dass bei uns der Gewinn nicht die große Rolle spielt. Bei uns muss es vorwärts gehen oder halten. Und die Genossenschaft ist zum Beispiel eine Gesellschaftsform, also eine Unternehmensform, die den Standort sichert. Also
lokal.
Ja, das hat auch was damit zu tun, dass jede andere in der Bundesrepublik existierende Geschäftsform sehr schnell aufgefressen werden kann. Von Spekulanten zum Beispiel. Mhm. Das passiert uns nicht. Mhm. Und wir haben das extra auch gemacht, um zu sagen, wir wollen hier unseren Standort sichern. Uckermark zunächst erstmal, gerne auch expandiert in Deutschland, also einen zweiten Standort zu gründen. Aber hier, wo wir leben, also die hier leben, die sollen auch hier arbeiten und hier die Grundlage auch für die nächsten Generationen schaffen.
Mhm. Die Landwirtschaft ist ja eine Wirtschaftsform, die ganz stark von großen Hedgefonds beherrscht wird, wo man dann vorgeschrieben wird, da gibt es zwei Fruchtsorten, die werden angebaut und die werden dann deswegen ausgewählt, weil man die gerade am besten verkaufen kann. Mais wird dann zu irgendwie Biogas oder was gerade angesagt ist und morgen wird man was anderes anbauen, wenn es mehr Ertrag bringt, subventioniert, ja oder nein. Sie gehen ja anders vor. Verstehe ich das richtig, dass das eben auch ein Statement ist? Dass es auch um ein Statement geht?
Ja, ganz klar. Also bei uns steht der Gewinn überhaupt nicht im Vordergrund. Bei uns steht die Sinnhaftigkeit unseres Tuns im Vordergrund. Mhm. Und wir sind ja auch von der Produktauswahl so extrem konsequent, sagen wir mal, dass bei uns zum Beispiel Kunststoffe, die kommen bei uns einfach nicht in die Produkte hinein.
Ja.
Verpackung müssen wir manchmal. Das ist ein Kompromiss von der Verpackung her.
Ja.
Aber auch nur Recycling. Aber ansonsten total kompromisslos. Und in der Landwirtschaft ist das ähnlich. Wir haben nicht umsonst fast nur Biobauern im Anbau. Das spielt beim Hanf insofern keine Rolle, weil er sowieso nicht gespritzt wird. Hanf ist mehr oder weniger immer Bio, auch konventionell angebauter Hanf, weil er eben keinen Pflanzenschutz braucht, keine Insektizide, keine Pestizide, keine Herbizide, gar nichts.
Der schützt sich selbst.
Ja, ja. Das ist einfach eine gesunde Pflanze und sofern sie nicht in Monokultur angebaut wird wie Mais, da weiß ich nicht, wie es funktioniert, würde es auch sicherlich so bleiben. Und er hat auch die Möglichkeit. Er ist eine Fruchtfolgepflanze. Nach Hanf wird Weizen angebaut zum Beispiel. Mit besseren Eigenschaften für die Nachfrucht.
Mhm. Das Hanf verbessert den Boden für die nachfolgende Pflanze, die dann, wenn es nicht Hanf ist.
Genau. Ja. Mhm. Und das ist ein Grund dafür, dass es viel Biobauern anbauen. Also diese Nachfolge, diese Nachfolgen beim Hanfanbau, das ist also beim Baustoff genauso, fängt schon in der Landwirtschaft an. Die Landwirte, die Hanf anbauen, nehmen es meistens, um den Acker zu bereinigen, zum Beispiel den phytosanitären Effekt. Das heißt, dass Unkraut unterdrückt wird durch die Bestandsdichte. Dass man ihnen Spritzen braucht, weil er sich selber schützt. Er hat Bitterstoffe und sowas alles drin. Und damit verbessert er eigentlich die Kultur seines Ackers. Mhm. Wenn es natürlich ein Acker ist, den man sowieso bloß kurzfristig behält und wieder verkauft, weil es so ein Spekulationsobjekt ist, dann spielt es keine Rolle.
Ja.
Aber wer Verantwortung für den Acker trägt, da fängt die Verantwortung schon an. Das sind nicht wir, das sind unsere Partner. Wir gehören natürlich zusammen, wir haben ja Partnerschaften.
Ja. Und der Partner, der das anbaut, der versteht auch ihre Philosophie. Der macht das nicht nur wegen dem Geld.
Er muss seine Deckungsbeiträge natürlich erzielen.
Ja.
Aber er macht es ganz klar, ich würde es mal nicht als Philosophie bezeichnen, sondern als weitgehendes Denken, langfristiges Denken, unternehmerisch gesehen. Vielleicht ein bisschen Philosophie auch, das ist seine Sache, das ist Privatsache. Aber unternehmerische Denken müsste immer langfristig angelegt sein.
Herr Nowotny, Sie haben mir im Vorgespräch einen Satz gesagt, den ich mir gemerkt habe, nämlich Besitz ist gar nichts, Verantwortung ist alles. Was heißt das? Das haben Sie ja umgesetzt tatsächlich.
Ja.
Es geht Ihnen nicht um Besitz, es geht nicht darum, reich zu werden. Es geht darum, Verantwortung zu haben.
Ja, ich denke, wir sind hier reich. Deswegen wohne ich unter anderem auch in der Uckermark, weil wir hier reich sind. Wir haben frische Luft ohne Ende. Wir haben Weite, wir haben Sonne, wir haben Regen, wir haben Wind, wir haben Schnee. Mhm.
Also intakte Natur zum großen Teil.
In der Uckermark ist ziemlich intakte Natur. Mhm. Da hatten wir uns auch unterhalten schon.
Ja, also nach europäischem Standard ist es ja diese Gegend nicht besiedelt. Also super dünn besiedelt, ja.
Ja. Nein, also eigentlich sind wir schon reich. Wir haben eigentlich schon alles. was wir brauchen. Also wir brauchen ein Bett, ein Herd, ein Tisch zum Essen. Ja. Hm. Das Geld, was wir verdienen, ist da, um unseren Lebensunterhalt zu sichern, unsere Familien zu ernähren. Das Geld, was dabei hinaus verdient wird, zum Beispiel auch in Managerkreisen, nehme ich mal ein Beispiel, ist ja nicht mehr dazu da, um einen Lebensstandard zu sichern. Nicht mal das, geschweige denn nur dazu da, um die Arbeitskraft zu reproduzieren. Es wird ja dann auf einmal, wenn es zu viel ist, Spekulationskapital. Und wofür benutzt man Spekulationskapital? Um Betriebe wie unseren Betrieb zum Beispiel kaputt zu machen. Spekulationskapital ist aber keine Form von Einkommen. Spekulationskapital ist etwas, was eher kaputt macht, als dass es was voranbringt. Und deswegen gibt es da einfach eine Grenze, die einfach nicht nötig ist. Man muss kein Spekulationskapital als Profit oder als Einkommen generieren. Das ist eigentlich eine überflüssige Einkommensmenge.
Wenn Sie so sprechen vor anderen Unternehmern, vielleicht kommt es ja dazu, ich weiß, Sie gehen nicht auf Messen. Sie sagen, das Netz ist heute die Messe. Sie gehen direkt hin und machen keine großen Messestände, weil das ist oft die Streuverluste. Wenn Sie so sprechen, verstehen das andere Unternehmer?
Auf jeden Fall.
Also ich finde da eine Trendwende statt oder gibt es so ein paar ganz alte Haudegen, die sagen dazu, für mich, ich brauche rauchende Schornsteine, viel Export und ich will die Konkurrenz niedermähen, weil dann kann ich von meinen Aktionären sagen, hey, die Bilanz sieht besser aus wie letztes Jahr, wir verdienen mehr Geld, ich kann mehr ausschütten an Dividende, das ist ein Unternehmer. Oder gehört das jetzt der Vergangenheit an?
Also ich würde mir wünschen, dass der Vergangenheit angehört. Es ist natürlich nicht so. Die deutsche Wirtschaft lebt ja von dem noch nicht reformierten Unternehmertum.
Ja.
Aber
wir nennen das ja positiv, also sage ich schon, wir ist ja Exportweltmeister. Heißt auch niederkonkurrieren.
Ach nein, das muss nicht sein. Also es gibt ja auch gute Sachen, die man exportieren kann, und auch gute Sachen, die man importieren kann. Das würde ich jetzt nicht so negativ sehen. Negativ ist das, die Konkurrenz ist etwas Negatives. Ein Wettbewerb ist etwas Gutes, Konkurrenz ist gesteigerter Wettbewerb, den würde ich als negativ bezeichnen.
Wo fängt das an, dass Konkurrenz negativ wird? Weil Wettbewerb ist ja nur eine andere Form von Konkurrieren miteinander. Oder sehen Sie das anders?
Das sehe ich anders. Das ist eine Frage des Wortes. Man kann die Worte anders interpretieren.
Würden Sie dann von Kooperanz sprechen? Das heißt, das bessere Produkt soll sich durchsetzen, dass alle sagen, ja, das ist eine Verbesserung, aber man will sich nicht gegenseitig kaputt, man leben und leben lassen. Ist das?
Ja, vielleicht. Konkurrenz ist aber vor allem auch eine Motivationsfrage. Konkurrenz hat gegenüber dem Wettbewerb nicht die Motivation, die Kräfte zu messen oder seine eigene Kraft zu entfalten, wie beim Laufen zum Beispiel, da versucht man seine eigene Kraft zu entfalten. Sondern Konkurrenz hat das Ziel, den anderen kaputt zu machen, um deren Stellung mit einzunehmen. Beim sportlichen Wettkampf ist das nicht das Ziel, den anderen kaputt zu machen. Der soll nicht auf der Strecke bleiben. Ja. Das ist nicht das Ziel. Man will seine Kraft messen und sagen, hey, du, ich habe gewonnen.
Also eher ein olympischer Gedanke. Schön, dass wir zusammen uns messen. Wir brauchen den anderen ja auch, um uns messen zu können.
Genau. So würde ich Wettbewerb und Konkurrenz unterscheiden. Mhm.
Wir sind ja jetzt hier in diesem Hanffeld. Dieser Hanf ist noch relativ jung, der wird deutlich höher. Ich glaube, er ist jetzt 1,20, 1,30 vielleicht hoch, aber er wird ja bis zu 3 Meter.
Ja. Der wird ja im April gedrillt, also gesät.
Ja.
Drillen heißt es vom preußischen Drill,
ja,
hat man schon erwähnt.
Ja. Das machen alles Maschinen.
Das machen alles Maschinen.
Seemaschinen, ganz normale Maschinen.
Sonst wird nichts per Hand gemacht, außer ein Computer bedient.
Ja.
Dann wird er im September geerntet. Da ist er dann 3 Meter hoch. Dann wird er geschnitten zunächst. Dann bleibt er liegen, die Samen reifen ab, die Samen reifen nach. Die sind also noch grün, wenn die geerntet werden. Die nachgereiften Samen werden dann mit einem Spezialmähdrescher ausgedroschen, aus dem Liegen heraus. Dann kommt die Presse, die presst die ein. Dann sind die nicht mehr 3 Meter hoch, die werden während des Schneidens geschnitten, auf Längen zwischen 50 und einem Meter. Wir brauchen diese etwas kürzeren Abschnitte, um es durch die Anlage zu schicken bei uns. Das ist eine anlagenspezifische Komponente oder Einstellung. Ja, also das ist die Ernte, die geschieht zwischen der Aussaat im April und dem ersten Erntevorgang passiert gar nichts. Also braucht keine Pflege. Die Pflege kommt alles vorher, das ist die Saatbettbereitung, das ist die Pflege. Also er braucht keine Spritzmittel, er braucht nicht mal Bio-Landwirte, haben manchmal so ein Hacken dazwischen.
Ja.
Das passiert, braucht man Hand.
Also eine relativ robuste, simple Pflanze.
Wenn er den Sämling gut aufkeimt und eine gewisse Größe erreicht hat, dann ist er robust.
Mhm.
Ja, dann sucht er sich auch sein Wasser von unten heraus. Er hat eine große Pfahlwurzel. Schwierig, das ist im Mai, April gedrillt, Mai geht er auf. Wenn dann Feuchtigkeit fehlt, hat er große Schwierigkeiten. Deswegen versuchen wir, das noch schön nach vorn zu drücken. Frostfrei muss es sein, einigermaßen frostfrei. Dass das Wasser aus der Erde herauszieht, aus der Winterfeuchtigkeit, die abgeht. Ja. Aber das ist wie so ein, im Prinzip kann man das vergleichen mit einem sensiblen Kind, was dann so einem richtig kräftigen Mann oder Frau wird. Ja.
Ja. Sie haben mir in diesem Gespräch schon gesagt, dass als Sie angefangen haben, wieder Hanf hier anzupflanzen, einige Lehrlinge von ganz früher gesagt haben, ja, wir erinnern uns, weil in den 60er Jahren, 64, bis dahin wurde auch in dieser Region noch Hanf angebaut. Können Sie mal was zu dieser Tradition sagen? Von wem wurde denn angebaut und warum verschwand denn der Hanf? Hat er sich, war der irgendwie negativ? Gab es eine bessere Pflanze? Warum hat man sich davon verabschiedet? Es gab ja einen Grund, ihn anzupflanzen, viele Jahre.
Ja, also erstmal hat man ja früher, sehr viel früher, ich darf zurückgehen, wirklich seine Wirtschaft so aufgebaut, dass man die Rohstoffe, die man hatte, verarbeitet hat. Und die Rohstoffe kommen entweder aus der Landwirtschaft oder aus der Volkswirtschaft, Forstwirtschaft, oder sie kommen aus dem Bergbau, aus dem Schacht. Wir hier haben keine Bodenschätze, wir haben eben nur Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Und eine Region erstarkte da, wo die Rohstoffe gut verarbeitet wurden. Oder wo es gelang, diese zu guten Produkten zu etablieren.
Der Mehrwert blieb im Land durch die Produktionsmethoden und all das, was man gelernt hat, an Handwerk dazu kam.
Genau, so soll das eigentlich auch gesund sein. Ja. Bis man auf die Idee kam, natürlich dann Gebiete zu erobern. Das war schon seit vielen tausend Jahren war es so. Ja. Hat auch diese Gebiete ausgesaugt. Das passierte schon im alten Rom. Hat dann vergessen, die eigene Wirtschaft sozusagen zu stärken. Ja. Und das passiert natürlich auch bei solchen expandierenden Imperien. Ja. Und ganz stark wurde es eigentlich durch den Kolonialismus. Als die Kolonialisierung begann mit der Umschiffung des Kaps der Guten Hoffnung durch die Brasilianer, die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, durch die Expansion in alle möglichen Gebiete hinein. Die Holländer haben dann Ostindien, die Ostindien-Kompanie gegründet, hat man die Rohstoffe gar nicht im eigenen Lande produziert, sondern hat die importiert.
Zum Beispiel Baumwolle.
Zum Beispiel Baumwolle. Baumwolle ist für den Hanf zum Beispiel ja ein ganz wichtiger Vergleichswert, weil Hanf natürlich verdrängt wurde durch die Etablierung billiger aus den Kolonien herausgezogener Fasermaterialien, in dem Fall Baumwolle oder Jute, was auch immer.
Billiger deshalb, weil der dort Sklaven quasi gearbeitet haben.
Genau, ja. Die haben nicht verdient, fertig.
Und da war das Produkt deswegen billig.
Genau, das ist eine Ausbeutung, eine ganz klare Ausbeutung gewesen. Also die Kolonien versorgten uns hier in Europa durch Ausbeutung, jetzt ganz klare Ausbeutung.
Das heißt, man hat den Hanf deswegen verdrängt, weil man konnte, hier konnte man die Leute nicht so ausbeuten, wie in der Baumwollindustrie irgendwo in Afrika. Und deswegen hat man gesagt, das war der einzige Grund, das war Cash.
Ja klar, ja. Reines egoistisches Streben. Mhm. So. Das endete irgendwann und in Deutschland hat sich der Hanf noch sehr lange gehalten, auch in Russland und in einigen Ländern.
Er kommt ursprünglich aus Kasachstan, ne?
Ja, der spezielle Hanf kommt aus, ja, das ist wahrscheinlich auch schon mehrere tausend Jahre her. Mhm. Man hat in unserem europäischen Gebiet schon seit mehreren tausend Jahren noch Hanf angebaut. Mhm. Ja. Also das blieb alles noch so. Aber die Tendenz war trotzdem so. Die Tendenz war ja bis 1914 eigentlich, dass man die Kolonien ausgebeutet hat und die Produkte hereingebracht hat unter Ausbeutung, unter Verarmung, Verelendung der Kolonieländer. Das hat sich dann gewandelt durch die Kriege natürlich, die beiden. Und 1945, vorher schon etabliert, kam es dann zu einer ganz anderen Erscheinung. Und das gab eigentlich dem Hanf den Todesstoß. Und diese Erscheinung heißt, dass auf einmal eine andere Politik vorherrschend war, so möchte ich das einschätzen, und zwar die Politik, das, man sagt Kalter Krieg, man sagt Neokolonialismus, aber das war eigentlich ein Rohstoffkrieg. Der Kalte Krieg in Ostberlin, Westberlin spielte eigentlich auch eine untergeordnete, das war also schon ein Scheinkrieg. Der eigentliche Krieg bezog sich auf den neuen Rohstoff, der dann alles dominieren sollte. Und er sollte auch alles dominieren. Er tat es nicht, weil er so gut war, sondern er sollte alles dominieren, weil daran Macht gekoppelt war. Und zwar meines Erachtens Erdöl. Man hatte also dann nach 1945 gemerkt, dass die eigentliche Profitrate steigt mit der Erdölmacht. Und das war so ein gewisser Selbstläufer der industriellen Verquickung, dass alle Produkte aus Erdöl oder Abarten von Erdöls hergestellt wurden.
So schafft man Abhängigkeit. Das heißt, man schafft auch eine Infrastruktur, wo immer mehr Leute, vielleicht ohne das zu wissen, von Erdöl abhängig waren, weil sie daraus Medikamente hergestellt haben, Dünger, Kunststoffe. Dann war eben Erdöl nicht nur, wo es klar nachweisbar ist, Treibstoff, Benzin, sondern die ganze Rohstoffkette dahinter, ganze Industrieareale entstanden und gerieten in diese Abhängigkeit. So kann man ja auch Bündnisse schaffen.
Ja. Ja. Aber das war eine ganz klare politische Entwicklung. Mhm. Das war keine Entwicklung, die aus irgendwelchen Notwendigkeiten oder Vorteilen des Produktes heraus entstand, sondern es war eine politische Notwendigkeit. Dieses Erdöl ist ja auch ein Symbol dafür gewesen. Also das Erdöl und diese Synthese aus diesem Erdöl heraus, dieses Knacken und verschiedene synthetische Produkte daraus herstellen, ist also ein Symbol für überhaupt die synthetische Rohstoffgewinnung. Das bezieht sich ja auch auf andere Syntheseprodukte. Mhm. Die aus anderen Produkten hergestellt werden, durchaus auch landwirtschaftlichen oder Bergbau, was auch alles. Die synthetischen Produkte hatten dann die Vorhand und das Erdöl ist das Symbol dafür. Und die Erdölmacht vor allem. Und womit haben wir es heute, zu tun? Ich nannte es zu Anfang bei der Benennung des Widerspruchs. Wir zerstören unsere Welt nicht, weil wir einen Bodenschatz nutzen. Kupfer und Erz haben wir auch genutzt. Ja. Sind Bodenschätze, das macht nicht kaputt. Wir haben mit dem Produkt zu tun, was wir in solchen Unmengen und in solchen überqualifizierten Mengen auch herannehmen, synthetische Produkte herstellen, die uns belasten. Wir als Dämmstoff- oder Baustoffproduzenten haben natürlich am meisten Kontakt mit den synthetischen Baustoffen, geschäumten Styrolen, geschäumten Polyurethan.
Ja. Und alles Sondermüll letztendlich.
Alles Sondermüll. Meistens dadurch, dass das schnell, sehr, sehr gut brennt, auch mit Zusätzen versehen, die alle giftig sind. Ohnehin, die ganzen Additive sind alle giftig. Die machen uns kaputt, die machen unsere Kinder kaputt, die machen unsere Häuser kaputt.
Allergien, weil, alles, was dranhängt.
Ja. Alles, ja. Die Häuser machen sie auch kaputt, weil sie einfach nicht ins Baugeschehen hören. In einen Bau gehört Sande, also alles, was aus der Erde kommt, Sand, Lehm, Kalk, von mir ist auch Zement, aber Holz und natürlich Hanf. Und dieses Absondern davon wieder, also dieses Rückbesinnen, diesen Prozess der synthetischen Importe und das Exportieren von Last gleicherseits, das rückgängig zu machen, das ist eigentlich, hatte ich schon erwähnt, Anlass, das auch hier in Landwirtschaft zu bringen und das wieder zu etablieren, so wie es früher war.
Das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist natürlich eine Einsicht, die ja, glaube ich, auch bei denen, das weiß ich sogar, es wird auch von denen geteilt, die mit diesem Rohstofföl ihr Geld verdienen. Aber da geht es ja weniger darum, was Einsicht bedeutet, da geht es ja um Machtfragen. Das heißt, Sie haben, ob wir wollen oder nicht, Sie haben da einen Gegner, der ist ziemlich mächtig. Das ist ein Gegner, der nicht nur Erdöl verkauft und alles, was hinten dran hängt, petrochemische Produkte, Dünger, Arzneimittel, all das hat damit zu tun. Ist Ihnen das klar?
Durchaus. Damit müssen wir leben.
Also, Sie müssen damit leben.
Ja, nee, wir Partner müssen damit leben. Aber ich hoffe, Sie auch.
Ja, aber warum haben Sie es trotzdem gemacht?
Das ist eine Herausforderung, die wir uns einfach stellen.
Glauben Sie, dass wir eh nicht darum herumkommen? Das heißt, man soll sich jetzt damit auseinandersetzen, weil wenn wir so weitermachen, machen wir nicht mehr lange so weiter.
Also ich bin ja nicht solitär, ich bin ja nicht allein.
Ja.
Ich habe viele Partner.
Ja.
Und wir haben auch mit Partnern angefangen. Und diese Partnerschaftsidee, das hat sowohl die Gründung der Hanffabrik begleitet, als auch die Entwicklung. Und heute erst recht, die Genossenschaft ist eigentlich nur Folge einer Partnerschaftsidee. Die denken alle genauso, sonst würden sie sich mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Und es ist auch so, dass sehr enge Freundschaften in dieser Partnerschaft entstehen, durch diese gemeinsame politische Aufgabe. Es ist eine politische Aufgabe, ganz klar.
Mhm. In Ihrer Genossenschaft sind Menschen, die auch aus völlig anderen Bereichen kommen. Ich glaube, es ist ein Pfarrer sogar dabei.
Ja, in dem Fall nicht Genossenschaft, aber es ist ein ganz wichtiger Partner, ja.
Ja, wo kommen die Leute alle her?
Also, bunt gemixt. Wir haben einen ehemaligen Panzeroffizier dabei, wir haben einen ehemaligen Banker dabei, Pfarrer hatten Sie schon erwähnt.
Ja.
Also die ganze Gesellschaft ist repräsentiert, das.
Oder finden Sie die oder wo trifft man sich da? Gibt es in Uckermark irgendeine Kneipe, wo die dann alle sind und auf sich warten oder wie trifft sich das? Oder wissen Sie das selbst nicht? Es ergibt sich einfach...
Also unsere Partnerschaft ist schon nicht nur auf die Uckermark begrenzt. Uckermark ist natürlich unsere Rohstoffquelle, also unsere landwirtschaftliche Rohstoffquelle. Aber die Partner und auch unser ganzes Vertriebssystem, unsere Baustoffe gibt es ja deutschlandweit, Österreich und also in der näheren Umgebung von Deutschland, aber deutschlandweit. Und dort finden sich auch alles, auch wenn ich einen Ausdruck benutzen darf, Pioniere, die genau die gleichen Auffassungen haben, die gleichen Grundeinstellungen haben, die den gleichen Widerspruch merken und diesen auch lösen wollen, genauso wie wir.
Würden Sie sagen, das hat vielleicht sogar Parallelen wie, wir machen alternative Medien, was immer das jetzt sein soll. Im Grunde machen wir Medien und Sie machen auch keine alternativen Baustoffe, Sie machen Baustoffe, die natürlich sind. Alternativ sind die anderen, weil die sind relativ neu und werden wieder verschwinden.
Ja, das sind die Alternativen. Eigentlich sehr konventionelle Baustoffe. Wir machen Baustoffe, die seit Hunderten von Jahren verwendet wurden und tatsächlich auch in alten Baukörpern zu finden sind, die dann natürlich recycelt werden durch uns, indem sie einfach rausgenommen werden, wieder reingesteckt werden. Mhm. Insofern machen wir tatsächlich, genau wie Sie auch, ordentliche Produkte. Mhm. Keine alternativen Produkte, sondern ordentliche Produkte. Mhm.
Sie haben ja in Ihrer Fabrik auch eine Forschungsabteilung. Ist ja alles noch sehr bescheiden, ist alles noch sehr rudimentär, aber darum geht es ja gar nicht, sondern das ist wie Bill Gates war auch nicht das, was er heute ist, immer schon. Und auch Steve Jobs hat in der Garage angefangen zu löten, bis das raus wurde, was wir heute haben. Aber warum Forschung und auf was sind Sie gestoßen? Beim Forschen auch auf bereits, was es schon gab, oder haben Sie ganz neue Verfahren entwickelt?
Also wir mussten ja alles neu entwickeln. Wir konnten ja nicht mit der Sense anfangen. Alles, was bei uns steht, alles, was bei uns produziert wird, alles, was die ganzen Technologien, alles, was Technologie bei uns heißt, ist entwickelt worden.
Weil es keine klassischen Hanfmaschinen gab, weil es einfach nicht, als zuletzt die Hanf angebaut wurde, wurde händisch gearbeitet. Es gab keine maschinellen Geschichten.
Ja, es gab schon ein bisschen Maschinen, das gab schon Maschinen, ja.
Hanfmaschinen. Aber keine Hanfmähmaschine, oder?
Na, für damalige Verhältnisse gab es vielleicht so eine Mähbinder, ja. Aber die entsprechen natürlich nicht mehr dem heutigen Standard. Die sind 70 Jahre alt. Die ganze Technologie, die noch verwendet wurde, die ist 100 Jahre alt, entwickelt worden, vor 100 Jahren entwickelt worden. Es gab keine modernen Maschinen. Und mit irgendwelchen Handarbeiten wollten wir nicht anfangen. Wir wollten ordentlich anfangen. Wir wollten eine Industrie gründen. Mhm. Und wir haben diese Industrie gegründet. Mhm. Und dazu braucht es natürlich eine industrielle Basis. Und die industrielle Basis heißt moderne Maschinen, die sind alle computergesteuert. Die Erntemaschinen nicht, aber in unserer Anlage. Und wir brauchen eine Erntemaschine, die gab es nicht. Wir haben uns also Partner gesucht, in dem Fall Maschinenbauer. Haben die gefunden, haben mit denen gemeinsam die entwickelt, gebaut, verbessert, erneuert. Und jetzt sind die da. Die Grundlagen sind alle geschaffen. Und auch bei den Baustoffen, auch bei den anderen Produkten, was wir jetzt mit Forschung betrachten. Also wir, alles wurde irgendwie bei uns entwickelt. Und insofern ist es Forschung und Entwicklung bei uns, aber immer mit Partnern.
Das bleibt ja nicht unbemerkt, was Sie tun. Bei Ihnen haben sich auch sehr viele Leute Ideen geholt. Weil Sie sind jetzt nicht der einzige Hanfproduzent global. Es gibt noch in Deutschland, ja. Mhm. Aber es gibt ja auch andere Mitbewerber auf dem Markt, die auch produzieren und vielleicht sich auch schon angeguckt haben, wie sie das maschinell regeln. Weil da steckt sehr viel eben Denken drin. Also so eine Hanfmähmaschine, wie wir sie uns auch noch angucken werden, das ist eine selbstentwickelte Maschine, die Fähigkeiten hat, die andere Maschinen nicht haben. Deswegen sind sie auch dafür nicht geeignet.
Also die ist nicht selbstentwickelt von uns, die ist einfach von einem Maschinenbau entwickelt worden. Wir haben unseren
Aber im Auftrag für Sie.
Genau. Mhm. Und in Zusammenarbeit. Aber es ist schon so, dass wir internationalen Besuch kriegen oft, die von uns auch Know-how mitnehmen und wir auch dieses Know-how auch gern weitergeben. Ich denke, dass wir auch auf unserer Webseite dort das Prinzip des Open Source, also der freien Verfügbarkeit von Wissen, anstreben. Und wir geben das weiter, weil es letzten Endes Partner im gemeinsamen Kampf für die Rohstoffwende sind. Mhm. Und der wird nicht lokal und nicht national entschieden. Mhm. Dieser Kampf. Sondern der wird auf jeden Fall international und zwar möglichst groß international entschieden. Und für uns sind das alles Partner. Wir geben das gern weiter. Wir wollen gern ein bisschen Wettbewerb machen. Ich denke, dass wir auch ganz gut sind. Vor Konkurrenz haben wir keine Angst. Im Gegenteil. Wir streben nicht Konkurrenz an, sondern miteinander auf dem schwierigen Weg, den wir vor uns haben.
Sie agieren ja ganz bewusst lokal. Sie stärken die lokale Wirtschaft hier, Sie kennen Ihre Partner, Sie kennen Ihre Nachbarn, Sie sind hier auf diesem Standort und da wird nicht irgendwo heimlich billig produziert und dann wird hier zusammengebaut und dann sagt man, das kommt aus der Uckermark, in Wirklichkeit kommt das von ganz woanders. Was bedeutet in diesem Zusammenhang für Sie denn eigentlich Globalisierung? Der Begriff ist ja fast schon verbraucht und er ist sehr negativ besetzt. Aber was kann es denn auch bedeuten aus Ihrer Sicht, Globalisierung, wenn Sie von Open Source sprechen?
Also eine Haut wegzugeben, das finde ich hat nichts mit Globalisierung zu tun, sondern hat mit Austausch zu tun. Know-how zu exportieren oder auszutauschen, das ist keine Globalisierung im negativen Sinn. Globalisierung bezieht sich auf Import billiger Produkte, die woanders billig produziert werden, und Export teurer Produkte.
Also auf Kosten anderer den Cashflow machen.
Ja, Export, also Austausch, Warenaustausch, Handel, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Das finde ich alles sehr Gutes. Schlimm ist der Export von Lasten. Ich möchte wiederholen, der Export von Last, das ist etwas Schlimmes.
Was verstehen Sie unter der Export von Lasten?
Die Verelendung durch Billigarbeitsplätze, durch Billigprodukte, woanders hin, nach Bangladesch, um beim Textil zu bleiben. Wir sind Textilbetrieb. Den Export von Lasten, die aufgrund von Wohlstand oder Wohlstandsstreben resultieren. Der Export von Zerstörung. Wir säubern unsere Umwelt in den Städten, indem wir Katalysatoren einbauen. Wir hatten das Beispiel bereits erwähnt. Und hinterlassen irgendwo anders, was wir nicht kennen, wo wir auch gar nicht hinwollen, irgendwelche Wüsten, schlimme Gegenden. Das ist Export von Last. Wenn wir hier verantwortlich sind für uns, können wir gerne Know-how weitergeben. Das ist gut. Und wir können auch gerne Produkte, die wir produzieren, die gut sind, auch weitergeben. Aber nicht zulasten anderer.
Also das, was wir in Deutschland gerne tun, dass wir uns darstellen, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen, das ist oft sehr bigott.
Naja, es gibt auch gute Beispiele. Ich will das jetzt nicht so verallgemeinern.
Ja.
Wie gesagt, wir sind ja auch Deutsche, auch in Deutschland ansässig. Aber Deutschland ist schon ein großer Mitspieler, Last extrem zu exportieren. Also welches deutsche Textil, was wir tragen in Deutschland, wird in Deutschland hergestellt? Keins.
Lassen Sie uns zur Pflanze Hanf zurückkehren. Wie muss man das einordnen? Was ist das für eine Pflanze? Ist das sowas wie Bambus? Ist es ein Strauch, ein Baum? Was ist das?
Also ganz allgemein, Hanf ist eine Einjahrespflanze. Er wächst innerhalb von kürzesten Monaten. 100 Tage braucht er, um ausgewachsen zu sein. Also danach beginnt die Reife.
Das sind dann 3,50 Meter, 4 Meter?
Ja.
Also doch ganz schnell.
Sehr schnell, ja.
Auch unter diesen klimatischen Bedingungen?
Unter unseren. Wir reden von unseren Bedingungen, genau. Er wächst überall so stark, außer in nördlichen Gegenden, also Finnland oder so. Da wächst er natürlich viel weniger, weil natürlich die Tage viel weniger fruchtbar sind.
Also er braucht viel Licht?
Er braucht Licht, ja. Er braucht auch im Frühstadium ordentlich Wasser, hatte ich vorhin schon erwähnt. Es ist eine Einjahrespflanze, eine Faserpflanze, die außen in der Epidermis ein Bast, also ein Kollektiv von Fasern beinhaltet. Ein Mark hat, ein sehr weiches Mark, so eine Art Schaumholz. Seine Frucht ist eigentlich so eine Art Nuss, eine ganz kleine Nuss. Sehr ölhaltig, man gewinnt daraus ein Hanföl. Sehr hochwertiges Lebensmittel. Also wir gewinnen von einem Hanfacker sowohl Lebensmittel, eine sehr hochwertige Ölfrucht, als auch die Fasern und noch einige Nebenprodukte. Das lade ich Sie ein, nachher mal anzugucken.
Gucken wir uns auf jeden Fall an. Hanf, wenn man Menschen sieht mit einem T-Shirt oder einer Hanfpflanze drauf, dann werden da sofort immer Rauchwaren mit verbunden. Was ist denn damit eigentlich? Sind hier nachts Leute heimlich ernten und dann durch die Gegend torkeln, oder ist das eine ganz andere Hanfpflanze?
Also, dass dort Werbung mitgetragen wird, mit einem, sagen wir mal, etwas anrüchigen Thema, das drückt ja schon mal die Symbolkraft des Hanfes aus. Dass er eben ein Symbol ist für eine neue Richtung. Und dort, mit dieser Werbung, wird natürlich die neue Richtung der Medizin vertreten.
Ja.
Wir haben damit nichts zu tun. Auch unser Hanf hat diese medizinischen Eigenschaften nicht.
Es gibt unterschiedliche Hanfsorten.
Genau, es gibt unterschiedliche Hanfsorten. Aber eigentlich ist das eine Werbung, eine kostenlose Werbung für die Rohstoffwende. Das muss man mal positiv sehen. Das sind andere Sorten, die werden auch anders angebaut. Ja, meistens im Prenzlauer Berg, nicht in Prenzlau.
Ja, ich verstehe.
Ja. Aber das Thema ist schon das gleiche Thema. Auch die Werbeträger dieser anderen Hanfsorten sagen sich, hier muss sich was ändern.
Lassen Sie uns bei der Frucht konkret bleiben. Also der Hanf wird geerntet, wenn er 3,50 Meter ist. Das heißt, er wird abgeschnitten, liegt dann nicht auf dem Boden, wird durch spezielle Maschinen eben eingesammelt, schon vorsortiert, vorgeschnitten und kommt dann eben in klassischen Ballen, wie wir das auch von anderen Gräsern kennen, zu Ihnen in die Fabrik. Entweder in runder Form oder eben so richtig abgewickelt, wie man das eben auch von anderen Produkten kennt, die dann an Tiere verfüttert werden. Was passiert dann damit? Was ist das eigentliche Produkt?
Die Quaderballen, die anderen Ballen, diese Quader sind, jeder Landwirt hat, oder viele Landwirte haben solche Ballenpressen, die kennen sie eben aus der Getreideproduktion oder aus der Heuproduktion. Hanf ist kein Gras, Hanf ist Blattfrucht, kann genauso gepresst werden. Etwas gemächlicher, etwas langsamer. Hanf ist ein sehr, sehr robustes Material.
Das heißt, Sie werden bei der Bearbeitung sind Sie auch gewalttätig, haben Sie gesagt, ne? Ohne Gewalt geht es nicht bei Hanf.
Das ist die Verarbeitung. Der Landwirtschaft geht schon gewaltfrei nicht, aber da kann man das schon hinbekommen. Die Verarbeitungseinheit, die wir haben, ist ja rein mechanisch. Hanf ist die stabilste Faser, die wir kennen.
Das heißt, ich habe vorhin versucht, mal so eine Hanffaser zu zerreißen, ist mir nicht gelungen. Nein, wie so ein Kabelbinder ist das. Ja. Sehr stabil.
Ja. Deswegen wurden ja auch Taue und Seile aus Hanf hergestellt. Mhm. Wer kommt zu uns? Wir lagern ihn ein. Logistik ist bei uns ein großes Thema, weil wir ja einmal ernten. Im Oktober oder Anfang November kommt bei uns alles in die Fabrik rein. Mhm. 4.000 Tonnen Hanf werden da
angeliefert. 4.000 Tonnen.
Dafür gewinnen wir eigentlich nicht 4.000 Tonnen Fasern. Wir gewinnen nur 20-25% Fasern daraus.
Aber erstmal muss der Platz da sein, um dieses Rohprodukt, nenne ich es jetzt mal, erstmal da zu haben, muss da hingestellt werden. Was nicht in die Hallen geht, kommt nach draußen, wird abgedeckt.
Genau. Das ist ja eine große Menge. Also bei uns wird viel Material transportiert. Logistik ist erst ein Thema. Dann kommt die industrielle Verarbeitung. Wir erzeugen zuerst ein industrielles Roherzeugnis. Das ist die Rohfaser und das ist Stängelmark gebrochen.
Die Faser draußen, die Haut ist an dem Stängel quasi dran. Die muss abgezogen werden, damit man sie verarbeiten kann.
Ja, wir ziehen das nicht ab, wir machen es ein bisschen anders. Wir machen das durch Aggression und die Aggression bewirkt, dass das, was kaputt gehen soll, kaputt geht. Die Hanffaser geht nicht kaputt. Mhm. Die bleibt bestehen und die wird weiter zum nächsten Verarbeitungsschritt transportiert. Das wird ein paar Mal wiederholt und nach einer gewissen Länge ist dann dieser Entholzung, sagen wir dazu, dieser erste Verarbeitungsschritt, also die Trennung in die Industrie Rohstoffe, Roherzeugnisse, getätigt. Und dann beginnt eine Weiterverarbeitung. Entweder wird es gekämmt, wir selbst machen daraus Faserbaustoffe, und zwar reine Faserbaustoffe, ohne weitere Produkte, also ohne Kunststoffe, ohne Salze, ohne Brandheimer und was nicht alles.
Einfach so, wie die Faser eben ist.
Genau, also schön gekämmt, sodass sie konfektioniert ist, dass sie genau für Baustoffe passt. Nicht zu fein, nicht zu grob. Dann wird sie abgepackt in eine Verpackungseinheit und geht so zur Baustelle. Und da will ich nochmal auf diese Konsequenz hinweisen, dass wir eben keine Mischung mit irgendwelchen Kunststoffen drin haben, die dann wiederum, Petrolkunststoffe meistens, die dann ja auch irgendeinen Brandhemmer brauchen. Oder weil Petrolkunststoffe brennen einfach sehr gut. Ja? Und sie brauchen dann Maßnahmen für Feuchtigkeit, um Feuchtigkeit zu verhindern.
Also es ist konsequent Bio?
Nein, nicht mehr Bio, das ist... Ja, Bio ist ein Begriff, der besetzt ist. Mhm. Bio heißt, die Landwirtschaft ist Bio. Die kann Bio sein, muss aber nicht, kann auch konventionell sein. Mhm. Das ist das reine, ursprüngliche, naturbelassene Produkt. Das ist vielleicht der bessere Ausdruck, wenn ich sie...
Mhm. Das ist richtig. Wie diese Wolle, so sieht das ja ein bisschen aus, ne? So grün, taub, bisschen Ocker ist da so mit drin. Die wird als Dämmstoff in der Bauindustrie dann benutzt.
Wir verkaufen die an ein Vertriebssystem, an Fachhändler. Und die Fachhändler verkaufen es an Handwerker. Die Handwerker bauen es dann bei Bauherren ein. Mhm.
Wie wird das denn konkret eingebaut? Und was ist der Effekt dieses Materials? Was dämmt es denn? Trittschall oder die Hitze? Was dämmt es?
Wir haben mehrere Produkte. Wir haben reine klassische Dachdämmung. Wir haben dann
statt der Glaswolle, die man gerne auch verbaut. Sowas zum Beispiel.
Ja, gern verbaut mache ich nicht, weil es mal ziemlich eklig ist. Es ist
richtig.
Etwas gesundheitsgefährdend, um nicht zu sagen, sehr gesundheitsgefährdend. Ja. Weil ich möchte es nicht einatmen. Und vor allem möchte ich ja nicht, dass meine Kinder es auch damit zu tun haben. Diese Dämmwolle, bei diesem einen Produkt bleiben, das ist ein Produkt von vielen, wir haben 20 Produkte. Ein unserer Hauptprodukte, die Dämmwolle, die kommt ins Dach hinein, einfach zwischen die Sparren oder was man auch immer hat, zwischen die Sparren hinein. Keine Folie, braucht man alles nicht. Dann kommt eine Platte davor oder ein Putzträger oder Holzpaneel, was auch immer.
Fertig.
Fertig. Mhm. So einfach, wie unsere Väter schon gebaut haben. Nach alter Bauherrensitte sozusagen. Mhm.
Da haben Sie auch überall dann auch standardisierte Normen mitentwickelt, sodass, wenn jemand ein klassischer Bauherr fragt, ja, Dämmwerte, Brennwerte, all das ist nicht so, dass Sie das nicht beantworten könnten, sondern ja, muss man mal schauen, sondern das ist eben so, jemand, der sagt, ich möchte aber doch solide bauen, das geht mit Hanf.
Na, wir sind natürlich eine Zertifizierung natürlich.
Genau.
Also ohne Zertifizierung geht dort nichts mehr in den Baustoffhandel. Wir haben eine Zertifizierung, die haben wir um 2000 herum haben wir die durchgesetzt. War auch ein harter Kampf.
Weil es gab ja schon was anderes. War ja auch so eine Antwort, ne? Was wollen Sie denn jetzt mit dem Hanf? Es gibt doch was anderes zum Dämmen.
Ja, das war das Deutsche Zertifizierungsinstitut, genau. Wir haben es aber durchgesetzt, dank Europa, haben wir eine europäische Norm durchgesetzt. Also auch zum Beispiel, wir haben eine europäische Norm damals mit zwei Partnern zusammen, auch ein Beamter, eigentlich nicht aus Deutschland, sondern aus Österreich, in Brüssel durchgedrückt. Und darauf konnten dann unsere Wettbewerber, mit denen wir meistens eine friedliche Koexistenz pflegen, auch diese Norm nutzen, um deren Baustoffe auch als Hanfdämmstoff oder als Faserdämmstoff oder als Ökodämmstoff zertifizieren zu lassen.
Das also wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie brauchten erst den Hebel Europa, weil Europa und Brüssel ist ja jetzt auch nicht unbedingt sehr positiv besetzt inzwischen, zu Recht zum Teil, aber Sie brauchten den Hebel Europa, um diese Baustoffe in Deutschland zugelassen zu bekommen.
Für mich ist es positiv besetzt.
Ja.
Aufgrund dieser Erfahrung und auch aufgrund anderer Erfahrungen, weil meine Erfahrung sagt, dass es im europäischen Sinne, wenn man zusammenarbeitet, wenn man das wirklich, wenn wir auf der unteren Ebene von unten kommen, ja, wenn wir zusammenarbeiten, dann haben wir auch die Chance, etwas umzusetzen, was vielleicht gegen nationale Alleininteressen dem widerspricht. Nationale Interessen widerspricht. Also nationale Interessen heißt in dem Fall hier etablierten Strukturen. Ja? Und ohnehin denke ich, das ist eine Sache, die sehr stark auch in unserer Branche oder auch in unserer Firma jetzt Bedeutung hat, dass wir vieles von unten heraus machen. Wir haben zum Beispiel ja auch fast, wir haben überhaupt keine kommunalen Bauherren. Kommunale Bauherren, ein Umweltministerium, ein Landwirtschaftsministerium würden nie auf die Idee kommen, mit Hanf zu dämmen.
Warum nicht?
Ein Umweltministerium und ein Landwirtschaftsministerium, die dämmen mit Styropor.
Aber warum tun die das, wenn, ich meine, ich war vielleicht mal so naiv, bin es nicht mehr, aber dass man, ja, ich schalte jetzt mal auf naiv. Na, in der Uckermark freut man sich, dass es so eine Firma wie Ihre gibt. Da sagt man sich, wir haben ja hier verschiedene, auch schöne alte Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Aber auch ein neues Rathaus muss saniert werden, später mal, oder ein altes muss saniert werden. Und da gehen wir doch in die Firma, in die Uckermark und bestellen dort die Dämmstoffe und lassen das die machen. Ist nicht.
Also, alte Gebäude, historische Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, die dürfen kein Styropor nehmen, in der Regel. Manchmal ja, aber in der Regel nicht. Die könnten eventuell, da könnte es mal vorkommen, ist mir aber jetzt nicht in Erinnerung, weiß ich jetzt nicht genau. Bei anderen neuen Rathäusern zum Beispiel oder Umweltministerium,
ja,
geht es nur um ein Thema, das heißt Hauptsache billig. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um Hauptsache billig. Es geht um Verantwortung. Und Verantwortung heißt nicht billig bauen. Verantwortung heißt bauen, nachhaltig bauen und ordentlich bauen. Dass das Haus nicht nur eine Legislaturperiode übersteht, sondern ein langfristiges Bauwerk
darstellt. Sollten nicht gerade Gebäude, die mit Staatsgeldern, mit Steuergeldern gebaut werden, genau das drin haben in ihrem Anforderungsprofil, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen können, zumal sie es sich auch leisten können. Das können sie auch gegenüber dem Steuerzahler verteidigen. Warum war das jetzt so teuer? Ja, wegen dem. Und das ist ja dann auf lange Sicht sogar billiger, als das nachher teuer abzureißen und als Sondermüll zu entsorgen. Deswegen haben wir das so gemacht. Kann man doch gut verteidigen, wird ja auch jeder einsehen.
Ja, könnte man, macht man nicht. Wir sollten daran denken, wie wir das ändern, als darüber nachzudenken, warum es so ist. Und wir ändern das von unten. Wir leben seit 21 Jahren davon. Wir sind 15 Mitarbeiter in der Produktion, reinweg in der Produktion, die das herstellen. Und wir schaffen es auch. Und wir schaffen das nur, weil die Initiative oder die Einsicht und auch die, das Engagement, sagen, ja, ich mache einen richtigen, ich nehme richtige Baustoffe, das kommt von ganz unten, von einzelnen Bauherren, die genauso denken wie wir.
Sie wirken so euphorisch und zuversichtlich. Ganz sicher, dass Sie kein Raucher sind?
Ja, ich bin kein Raucher.
Aber woher kommt diese Zuversicht, wenn Sie sagen, wir schaffen das? Also bei Ihnen sehe ich jetzt nicht das Wort Zweifel über dem Kopf, sondern eher Überzeugung. Woher kommt das? War das immer schon so? Oder gehört eine gewisse Naivität dazu und eine gewisse Verdrängung von Risiko, um das überhaupt machen zu können? Weil es kann ja auch vollkommen in die Hose gehen. Okay. Also nehmen wir mal an, oder Hanf wurde lange Zeit, war lange Zeit illegal. Dann wurde er ab 96 legal. Dann wurde er bis 2000, glaube ich, gefördert und dann brach die Förderung weg. Das haben Sie auch auf den Flächen gemerkt, dass viele Landwirte gesagt haben, ich baue jetzt was anderes an, super, was ihr da macht, aber ich kann woanders mehr Geld verdienen, das ich auch brauche. Das ist ja eine sehr unsichere Struktur für Landwirte, weil man nicht genau weiß, wann wieder gefördert wird, wie wieder gefördert wird. Woher Ihre Zuversicht?
Ach, das ist sicherlich Vertrauen in die eigene Kraft. Nicht nur meine Kraft, sondern Kraft in unserem Kollektiv, in unserem Team. Und auch Kraft mit unseren ganzen vielen Partnern. Also die Partner sind bei uns spielen eine ganz wichtige Rolle. Und man motiviert sich auch gegenseitig. So wie Biermann sagt, auch die Mutigen brauchen manchmal Ermutigung. Mhm. Das ist, glaube ich, die Quelle unserer Kraft, unserer Branche. Mhm.
Dämmstoffe, ein Produkt. Nennen Sie ein anderes Produkt.
Also bei Baustoffen haben wir eine ganze Menge Produkte. Wir haben zum Beispiel eine Trittschalldämmung im Fußbodenbereich oder im Geschossdeckenbereich. Die hat auch ein Dämmstoffcharakter, ist aber konstruktiv, weil sie ja Last abträgt. Mhm. Die hat Lassen Sie mich kurz nochmal auf die Dämmstoffe gehen, weil es auch ein Dämmstoff ist. Bei Dämmstoffen existiert nicht nur ein sogenannter Lambda- oder K-Wert, das ist ein Laborwert. Den Laborwert, ähnlich wie VW, Laborwert im Maß, werden heute Styropor, Mineralwolle, Polyurethan, Styrodur, was sie alle heißen, ja auch im Labor gemessen. In der Praxis haben die leider keine Bedeutung. Überhaupt keine Bedeutung.
Warum werden sie denn gemessen?
Weil sie gut sind. Ja, warum werden die Abgaswerte gemessen? wenn man die, es gibt auch Praxiswerte, die kann man auch richtig messen und auch so berechnen. Die werden bloß nicht erwähnt. Die werden auch gar nicht irgendwie verglichen. Mhm. Wir haben einen theoretischen, also einen Laborwert, der etwa so ähnlich ist. Aber wir haben sehr gute Praxiswerte. Die geben wir auch an, die stehen auch auf unserer Webseite drauf, unseren Datenblättern drauf. Bei der Trittschalldämmung ist das auch so ein bisschen so. Der hat natürlich auch Dämmwirkung, hat einen sehr guten dynamischen und sehr guten statischen Dämmwert. Mhm. Der dynamische ist entscheidend, ja. Was passiert, wenn Wind drüber fegt? Was passiert, wenn
Temperaturunterschiede da sind?
Genau.
Und die Zeit vor allem drüber geht?
Genau.
Geht der kaputt ganz schnell?
Wie? Das war eine ganz andere Frage.
Ja.
Wie lange sind die haltbar? Ja?
Das ist eine ganz wesentliche Frage.
Ja. Also nochmal zwischendurch gesprochen, wir geben 100 Jahre Garantie für unsere Dämmstoffe. Ja.
Okay.
Und das ist wahrscheinlich viel zu wenig betrachtet, angegeben. Die Trittschalldämmung selbst hat eben sehr gute Schallwerte. Da gibt es auch ein ganzes Spektrum. Was heißt Schall? Schall ist sowieso, das ist anerkannt, komplizierter.
Ja.
Aber da hat es sehr gute Werte. Wir haben Platten, Hanf-Lehmbau-Platten, die wir dann als Innenraum angeben. Wir haben viele Dichtungsprodukte, also zum Beispiel Abdichten von Fenstern. Das sollte man nicht mit Bauschaum machen, das sollte man mit Hanf machen. Das hat man Jahrhunderte, Jahrtausende mit Hanf gemacht. Ein ganzes Spektrum, alles, was um Bau herum geht und was in der Regel nichts mit Statik zu tun hat.
Ich habe, als ich durch die Fabrik gegangen bin, auch Katzenstreu gesehen. Auch das ist Hanf.
Ja, wir verwerten den Hanf ja rund zu 100%. Bei uns gibt es keinen Abfall, außer den Joghurtbecher im ersten Punkt.
Okay.
Und wir nehmen dort einige, das ist kein Abfallprodukt, das ist ein hochwertiges Produkt, da machen wir einige Nebenprodukte draus. Wir haben einige Kunden im Zoobereich, die lassen es bei uns verpacken, herstellen und verpacken unter deren Label. Das sind Katzen, in dem Fall nicht, ein Tiereinstreu ist das oder ein Reptilienstreu. Das machen wir für andere.
Warum nehmen die da Hanf? Was kann denn Hanf, dass das da geeignet ist?
Hanf, wie beim Baustoff auch, kann extrem gut mit Wasser umgehen. Er kann Wasser aufnehmen und sehr schnell wieder abgeben. Und diese Absorptionsfähigkeit, die lässt man sich natürlich auch bei anderen Produkten gefallen.
Ich habe gelesen, bis zu 80% Wasser kann Hanf aufnehmen, bevor er selbst chemisch reagiert. Also wie so ein Katalysator, wie so ein Schwamm nimmt das und gibt es ab. Das macht ihn attraktiv.
Ja, das ist im Bau ja ganz wichtig. Also wir haben ja immer im Bau, also wenn wir wohnen, wenn die Zeit drüber geht, wie Sie so schön sagen, haben wir ja sehr viel Feuchtigkeit, die von außen kommt, kapillar hineingeht oder von innen durch Diffusion in den Baukörper hineingeht oder durch irgendwelche anderen Widrigkeiten kann auch mal Dachziegel kaputt gehen oder auch was anderes. Da muss ein Baustoff nicht gleich kaputt gehen und gleich völlig vergammeln oder das ganze Haus verschimmeln lassen. Der muss mit der Feuchtigkeit umgehen können. Entweder nimmt er sie auf oder stößt sie ab. Ein Granitstein oder ein Feldstein, der stößt sie meistens ab, der ist also hydrophob. Hanf nimmt sie auf, transportiert sie weiter, also kapillar oder durch Diffusion, wieder an die Außenwelt, an die Außenseite. Und das kann er. Und das ist der große Vorteil. Und das bezieht sich auf so viele Produkte. Nicht nur im Bau. Wir tragen zum Beispiel Hanf sehr gerne als Textil, weil er eben auch unsere Feuchtigkeit aufnimmt und die dann entsprechend auch wieder abgibt. Es trägt sich sehr gut auf der Haut. Das sind alles Erscheinungen, die der Hanf kann und die ein Kunststoff niemals kann. Mhm.
Aber Hanf als Textil wird in Deutschland nicht produziert. Eher in China, oder? Da wird das produziert.
Also die Chinesen haben zum Beispiel ein großes Know-how in der Hanftextilindustrie. Die haben nicht aufgehört. Die waren, kann man bewerten, wie man will, die waren abgeschirmt, haben die Industrie erhalten, auch weiterentwickelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir sogar ein bisschen Know-how importieren, und zwar aus China. Also insofern international ja, Globalisierung nein.
Mhm. Dämmstoff für Trittschall, solche Geschichten. Ich habe auch gesehen, dass Sie daraus auch Steine bauen, zusammen in Verbindung mit Lehm, auch ein Naturprodukt. Erklären Sie uns das, was ist das? Das waren grobe Fasern, die ich gesehen habe.
Ja, also wir haben ja diese Produkte für die Dachdämmung. Das ist die reine Hanffaser, so wie sie ist. Naturbelassen, ohne irgendwelche Klebstoffe, die sie dann eckig machen und passgerecht, quadratisch gut, aber das sind alles irgendwie Kunststoffverbindungen. Wenn wir Stoffe machen, die in eine gewisse Form bleiben, wie zum Beispiel eine Platte, um eine Dämmung abzuschließen, oder im Fachwerk oder im historischen Bau oder auch Zwischenwände, dann brauchen wir ja irgendwie Baustoffe, die formhaltig sind. Und dafür muss man den kleben. Jetzt kann man sich überlegen, womit klebt man den? Entweder klebt man den mit Phenolharz, stinkt schön, schön giftig.
Dann oder, hätte man sich's auch sparen können.
Ja, genau. Oder man nimmt einen Thermoplast, um eine Matte oder was anderes zu schmelzen. Und dann hat man wieder ein Säurungsproblem. Hat man beim Harz auch, aber hat man auch ein Säurungsproblem. Und das ist auch kein ordentlicher Baustoff. Wir nehmen als Klebstoff nehmen wir Kalk oder Lehm. Lehm ist ein unglaublich guter Baustoff, der das Raumklima und also sehr, sehr, sehr gut beeinflusst. Wir haben ein sehr angenehmes Gefühl, wenn wir im Lehmhaus sind. Wer schon mal in einem Lehmhaus gewohnt hat eine Zeit lang und danach wieder einen Betonbau zieht, der will wieder zurück.
Das heißt, da bauen Sie quasi Steine, die eben ganz normal benutzt werden können, zum Beispiel?
Aber das sind keine statisch belastbaren Steine. Die sind nur, die halten nur selbst, die sind selbsttragend. Mhm. Ein Haus daraus zu bauen, würde ich machen. Das ist auch in Deutschland
nicht erdbebensicher.
Ja, Erdbeben haben wir in der Ockermark nicht. Ja. Aber das ist auch gar nicht Ziel und Zweck der Sache. Wir nehmen den als Dämmstoff, als konstruktiven Dämmstoff. Also ein Baustoff, der steht und trotzdem Dämmwirkung hat. Mhm. Ja.
Die Produkte, die Sie beschrieben haben, sind jetzt nur einige von vielen, die es gibt. Wir schauen uns die Fabrik an und werden auch das eine oder andere dann sehen. Aber auf Ihrer Homepage kann man sich da schlau machen, was es alles gibt, falls jemand sagt, ich möchte bauen oder ich möchte umbauen, ich möchte sanieren. Wie vermarkten Sie das Produkt? Weil wenn ich jetzt auf die Straße gehe und sage, Sie sind ein Bauherr, wie viel Hanf haben Sie denn hier? Dann glaube ich nicht, dass jeder sofort sagt, na hier, schauen Sie mal, sondern viele sagen, was? Und habe ich schon gehört? Vielleicht ja. Aber wie vermarkten Sie? Also wenn ich jetzt zu Hornbach gehe oder zu Obi, ja, um einen anderen Markt zu nennen, da sind die Produkte jetzt ja nicht im Regal. Also mir sind sie nicht aufgefallen.
Also wir sind eine kleine Firma, wir sind nicht Saint-Gobain.
Dieser große Franzose.
Der flächendeckend alles belegt. Wir sind ein kleines Unternehmen. Wir haben Handelspartner, mit denen wir sehr engen Kontakt, auch freundschaftlichen Kontakt pflegen. Ich bin mit fast allen gut befreundet. Und die übernehmen für uns die Vermarktung. Das heißt, wir haben diesen Bereich der eigentlichen Fabrik gehört, ausgelagert und sagen, wir bescheiden uns auf die Produktion und wir übernehmen das Hineintragen in die Gesellschaft, das Geben der Produkte in die Nutzung hinein. Das geben wir raus an die Partner, die regelmäßig zu unserer Schulung kommen, die ich regelmäßig besuche und die ganz klar hinter unseren Produkten stehen und zwar die auch richtig beraten. Also nicht nur sagen, ja, kannst du das dritte Regal links nehmen, sondern die beraten die richtig und sagen auch, benennen die Vorteile, geben uns auch wieder Rückführungen, Informationen.
Feedback vom Kunden, die sagen, das wünschen Menschen, danach wird gefragt.
Auch Probleme oder Vorschläge, aber wir sind ja nicht klüger als andere, die haben ja auch ganz gute Ideen und die Ideen fließen oft zu uns zurück und oftmals sind die Ideen, die an uns zurückfließen, wieder die Grundlage für eine neue Entwicklung. Mhm.
Das heißt, Sie beliefern ganz gezielt, ohne große Streuverluste, Händler, die eben mit Naturstoffen handeln.
Naturstoffhändler, genau. Mhm.
Wie viele sind das in Deutschland?
Die bei uns direkt angebunden sind vielleicht 25. Es gibt ein paar mehr, die wir auch beliefern, aber mit 25 haben wir so engen freundschaftlichen Kontakt. Mhm.
In Deutschland wird gebaut, also in Berlin, ja, am Flughafen zum Beispiel, wird dauernd gebaut. Wie viel Hanf wird in Deutschland verbaut? Oder Hanfprodukte werden in Deutschland verbaut?
Da prozentual sicher sehr wenig. Wir sind noch am Anfang. Mhm.
Können Sie das sagen? Wie viel ist das? 1%, 2%, 0,8% oder was?
Ja, vielleicht 1%, wenn es gut ist, ja. Mhm. Also eine ganz geringe Menge eigentlich. Ja. Mhm. Mit unseren Wettbewerbern zusammen haben wir, glaube ich, 5%. Weiteren Wettbewerbern, nicht nur Hanf, sondern. Wir sind sicherlich von allen, die es gibt, die extremsten, extrem ökologischen. Also links oder rechts weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls die am extremst ökologischen, am konsequentesten Produkte herstellen. Das war ganz klar. Die konsequentesten. Aber deswegen sind die anderen Produkte immer noch besser als die Wettbewerbsprodukte, immer noch besser als Styropor und Mineralbau zusammen. Mhm.
Sie vermarkten das Produkt ja bereits bei Leuten, die sich damit auskennen, die sich dafür interessieren. Das ist ja Nische. Wie schaffen Sie es denn, in die Mitte der Gesellschaft zu kommen? Also zu Leuten, die sich dafür interessieren, das aber gar nicht wissen, dass es das überhaupt gibt. Weil Sie wissen, wenn ich jetzt mich für Hip-Hop interessiere und gehe in einen entsprechenden Laden, dann kriege ich von dem, der mich da erkennt, natürlich nur die Platten. Aber angenommen, ich weiß gar nicht, dass ich mich für Hip-Hop interessiere. Wie schaffe ich das in einem großen Plattenladen? Sie sagen, hast du das schon mal gehört? Wie schaffen Sie das, damit aus diesem 1% 10%, wenn damit auch dieser nachhaltige Effekt eintritt, den Sie ja benötigen, um die Wende zu schaffen? Den können Sie nicht alleine schaffen. Wie kommen Sie in die Mitte? Wie werden Sie breiter von der Vermarktung? Wie geht das?
Die Frage ist, ob wir Global Player werden wollen. Ob wir,
ich würde nicht sagen, um ein Global Player. Sie werden das ja nicht alleine hinbekommen, sondern dass es vielleicht in 20 Jahren so sein wird, wie man heute weiß, wenn man heute ein Auto zugelassen bekommt, dann muss es gewisse Abgasnormen erfüllen. Sonst ist es nicht mehr zeitgemäß. Das weiß auch jeder. Es will auch keiner mehr so eine alte Schleuder haben. Wie schaffen Sie das, dass in der Bauwirtschaft Leute sagen, ich will das gar nicht mehr haben? Dass dieser Bewusstseinswandel stattfindet, das hat ja auch mit Quantität zu tun und mit Vermarktung. Die Leute müssen davon ja erfahren. Also Sie produzieren seit 21 Jahren hier in der Gegend und wir kennen Sie nicht nach seit 21 Jahren. Wie kriegen Sie das hin? Die Frage muss man sich ja schon stellen, wenn man einen Effekt auch auslösen will und nicht Nischenplayer bleiben und sagen, wir gehen unter, aber wir hatten recht.
Also erstmal, wir haben recht. Also erstmal die Frage zum Größerwerden. Es ist nicht mein Bestreben und natürlich nicht unser Bestreben, riesengroß zu werden, also auf jeden VW zu werden oder sowas. Aber wir wollen das anstoßen. Und ich denke, ich will auch nicht uns kleinreden. Wir haben das schon eine ganze Menge angestoßen. Es gibt eben auch viele Nachahmer, nicht immer so konsequent. Deswegen sind sie vielleicht nicht erfolgreich, also bleiben sie auch oftmals nicht lange. Aber ich bin mir sicher, dass wir das mit großer Vorbildwirkung tun. Und es könnte durchaus sein, dass es ähnlich wie in der Windkraftindustrie, sag ich mal, auch mit einem Sprung kam. Es kam ziemlich auf den Sprung. Und wir haben ja auch lange gebraucht, erstmal diese Basis zu schaffen, die jetzt da ist. Die haben wir jetzt. Mhm. Wir haben die Grundlagen geschaffen, wir haben auch die Entwicklungstendenzen schon drin. Ich sehe, dass der ideologische Zuspruch sehr viel größer ist als der wirtschaftliche Erfolg. Nicht, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind, wir leben ja. Ja. Aber ich merke, dass wir ganz viel hineingetragen haben, schon an Informationen, an Ideen, auch an Anstößen. Und ich bin mir sicher, es kommt. Mhm. Ob wir dann so groß werden, das will ich vielleicht gar nicht. Ich will ja auch eine dezentrale Idee anstoßen, dass wir dezentral Hanf anbauen und verarbeiten.
Da nennen Sie ein weiteres Stichwort, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, um die Kurve zu bekommen auf diesem Planeten. Nämlich keine Monopole anstoßen, keine Monopole unterstützen und schaffen oder eben andere Monopole durch eigene Monopole ersetzen, sondern eben Dezentralisierung. Spüren Sie in Ihrem Umfeld und auch vielleicht außerhalb Ihres Umfelds, wenn Sie darüber reden, was Sie tun, Sie werden da auch am Stammtisch mal drüber reden, nicht jeder kennt Sie dann, spüren Sie, dass Leute sagen, das finde ich eine gute Idee, oder werden Sie angucken wie ganz am Anfang die Grünen? Was wollt ihr denn, ihr Selbstgestrickten?
Nein, ganz und gar nicht. Also ich finde, Sie hätten eine sehr große Akzeptanz und eine sehr große Sympathie auch, und selbst aus Branchen, die man nicht kennt. Also unser klassischer Kunde, das ist ein Automobilingenieur in Braunschweig. Mhm.
Was macht denn die Automobilindustrie? Ich weiß das von einer Firma, die diesen Propeller im Logo trägt, dass die sehr stark auch mit E-Fahrzeugen versuchen, in den Markt zu kommen, auch über den Verleih, und dass die eben auch mit alternativen Baustoffen experimentieren. Ist die deutsche Automobilindustrie, was das angeht, was Hanf angeht, als Werkstoff, ist die innovativ?
Wenn ich jetzt von Automobilingenieur spreche, dann meine ich den, der zu Hause sich ein Haus baut. Mhm. Der kauft unser Baustoff, weil er Ahnung hat. Ja. Der weiß, wovon er redet, der hat von Physik Ahnung. Mhm.
Der ist begeistert von den Fähigkeiten des Produktes.
Ja, genau. Mhm. Und der weiß, dass einige Sachen nicht besonders gut sind. Die kennt er aus seiner eigenen Branche. Ja. Was die Anwendung im Automobil ist, die Hanf wird bereits im Automobil verwendet für Interieurs, also für Innenverkleidung. Mhm. Auch schon seit einigen Jahren. Wir waren in der Entwicklung auch so ein bisschen mit drin.
Aber Sie haben ja gesagt im Vorfeld, die Automobilindustrie zahlt nicht.
Ja, das ist eine ganz andere Unternehmensphilosophie und eine andere Unternehmensstruktur. Ich erwarte auch von der Automobilindustrie keine großen Innovationen in Richtung Rohstoffwende. Mhm. Ganz klar nicht.
Mhm. Wohin wird sich der Hanfmarkt in den nächsten 5, 10 Jahren entwickeln? Wird es eine Nische bleiben? Oder wird es sich, Sie haben es angesprochen, wie bei der Windkraft entwickeln, die sich aber auch erst entwickelt hat, nachdem es eine Atomkatastrophe gab oder konkret 2? Brauchen wir erst eine Katastrophe?
Ja, mit der Zukunftsvorausschau ist mal so eine Sache. Also wir sind dafür gerüstet, dass wir uns gut entwickeln, und wir rechnen eigentlich damit, dass es demnächst Wettbewerber auf unserem konsequenten Weg gibt. Mhm. Das ist für uns gut. Vielleicht machen wir auch mit. Vielleicht wird es eine Zusammenarbeit geben von Wettbewerbern und uns. Also eine zweite Handfabrik in Deutschland. Vielleicht müssen wir die selber aufbauen oder in Kombinationen aufbauen. Wir selbst sind in verschiedenen anderen Projekten dran. Auch moderne Werkstoffe in Richtung Kunststoff, allerdings nachwachsender Kunststoff.
Nachwachsender Kunststoff?
Ja, wo das Epoxidharz dann nicht aus Petrochemie, aus der Petrochemie kommt, sondern aus der Leinölindustrie, also aus Leinöl-Kunststoffen. Da gibt es einige interessante Ansätze. Alles noch nicht am Markt etabliert. Das ist für uns Forschung. Aber ich bin mir sicher, die Produkte, die Eigenschaften sind so gut, dass wir das schaffen. Wir sind auch daran, einige Entwicklungen zu machen, um auch wieder spinnbare Fasern bei uns herstellen zu können, um auch wieder eine Spinnindustrie herzustellen. Momentan gibt es keine Spinner in Deutschland, jedenfalls nicht in der Textilindustrie.
Nee, ich verstehe, was Sie sagen möchten.
Aber da sind wir auf dem Wege. Ich bin sicher, wir werden das erreichen. Wir werden auch in Deutschland wieder Hanftextilien herstellen können.
Mhm. Können Sie mal Ihr Ideal skizzieren? Wie sieht die Hanfindustrie in Deutschland zukünftig aus? Also was wäre, wo Sie sagen, wunderbar, würde mich sehr freuen.
Also die Hanffabrik muss regional sein, sie muss dezentral sein. Das heißt, sie wird hier die Rohstoffe besorgen, wird hier anbauen und möglichst auch dezentral die Vermarktung übernehmen. Das heißt ja kein Last exportieren, alles dezentral lassen. Also Last exportieren, das ist, was wir
vermeiden.
Was wir nicht haben, genau, was wir vermeiden wollen. Und ich könnte mir vorstellen, für unsere Fabrik in Prenzlau, dass wir nach wie vor hier anbauen, und nur den Bereich zwischen Berlin und Ostsee beliefern. Nichts weiter. Und vielleicht, dass es in jedem Bundesland mindestens eine Hanffabrik gibt, die dann ihren Bereich, nehmen wir mal Dämmstoffsektor, beliefert. Mhm. Vielleicht auch zwei pro Bundesland, je nachdem, wie dicht das besiedelt ist und so weiter. Das wäre ein gar nicht mal so langfristiges Ziel, das wäre ein mittelfristiges Ziel. Das könnte ich mir auch schon in 6, 7, 8 Jahren vorstellen.
Mhm. Wie sieht es denn in Deutschland mit den Flächen aus für Hanf? Gibt es genügend Flächen oder werden die verbraucht für Mais? Und andere Produkte, die dann zu Dingen verarbeitet werden, mit denen man mehr Geld verdienen kann, also schneller mehr Geld verdienen kann?
Ja, die Landwirtschaft ist ein spezielles Thema. Bei der Landwirtschaft muss sich auch was verändern. Wenn wir von Rohstoffwende sprechen, muss bei der Landwirtschaft also ganz unten auf jeden Fall anfangen oder auf jeden Fall mit anfangen. Und die Monokultur, die wir momentan haben, 2 Früchte oder 3 Früchte pro 1000 Hektar oder pro 2000 Hektar, das wird nicht lange gut gehen und ich hoffe, es gibt da auch politische Entscheidungen, die das vermeiden. Mhm. Und Hanf ist eine Frucht, die sehr gut in die Fruchtfolge reinpasst, in jeden Betrieb, der die Acker verbessert, der alles ist, abgesehen davon, dass er auch wirtschaftlich jetzt schon eigentlich konkurrieren kann, bin ich mir sicher, dass das von der Landwirtschaftsseite überhaupt kein Problem ist. Die Landwirte sind auf jeden Fall bereit, das auch zu machen.
Mhm. Wenn es um die Maschinenparks und diese Entwicklung geht, da sind Sie ja noch ganz am Anfang, weil Hanf wurde zwar sehr lange auch in Deutschland produziert, aber eben nicht so maschinell verarbeitet, wie Sie das im Moment tun. Glauben Sie, dass auch hier die großen Maschinenbauer, es gibt in Deutschland ja Klaas zum Beispiel, dass die den Trend erkennen, sagen, in den Markt gehen wir? Würde sich das lohnen? Die schauen uns vielleicht.
Ich vermute mal, dass ein Maschinenbauer, der sich spezialisiert auf Hanfmaschinen, an Klaas diese Strecke wegnehmen wird. Ähnlich wie Tesla.
Mhm. Das heißt, das ist eine richtige Lücke, wo man Geld verdienen kann sogar. Also wenn man sagt, ich will aber auch Geld verdienen, kann man.
Das geht einher mit der Etablierung der Hanfdämmstoffe oder Hanfprodukte generell, mit dem Aufbau neuer Fabriken. Jede neue Fabrik braucht mindestens eine Erntemaschine. Und das geht einher auch mit solchen Entwicklungen in der Textilmaschinenbranche. Unsere Maschinen kommen ja aus der Textilmaschinenbranche. Das wird parallel geschehen.
Herr Nowotny, Sie sind ja ein Pionier, der eben sich für Hanf entschieden hat, obwohl er eigentlich aus der Informatik kommt, weil er dieser Pflanze eine hohe Symbolkraft attestiert. Abgesehen davon, was zeichnet Ihrer Meinung nach ein Pionier aus? Was haben Sie mitgebracht, was haben Sie entwickelt, was haben Sie bei sich entdeckt, was ein Pionier haben muss, um zu überleben?
Ja, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich Pionier bin. Ich bin ganz normaler Fabrikarbeiter, der steht morgens auf, geht zur Fabrik, versucht seine Familie zu ernähren.
Aber Sie sind in eine Branche gegangen, die für viele als tot galt oder Hippie oder lange Zeit, wo man sagt, das ist doch illegal, das funktioniert ja eh nicht. Von daher sind Sie schon ein Pionier. Pionier geht auch ins Risiko. Pionier möchte auch etwas beweisen, was sich nicht nur in Geld messen lässt. Das ist schon ein Pionier. Der macht das auch mit einem gewissen Stolz, sag, ich will zeigen, dass ich was drauf habe, ich möchte was sehen. Das ist schon ein Pionier.
Okay. Na, man muss was machen. Man muss was machen, wenn man der Meinung ist, die Welt ist so, wie sie ist, nicht gut. Da muss man einfach was machen. Und ich wollte was machen. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass viele Menschen, übrigens jetzt die jungen Leute noch mehr, denke ich, einfach auch was machen möchten. Mhm. Richtig was tun wollen Und das war, der Hanf ist eine wunderbare Möglichkeit, auch neue Wege zu gehen und richtig ranzuklotzen.
Also etwas machen Sie wollen, das haben Sie schon mitgebracht. Was haben Sie gelernt als Pionier seit den, in den 21 Jahren? Sie haben sicherlich auch Lehrgeld bezahlt, bin ich ganz sicher.
Ja, natürlich.
Also was haben Sie mitgelernt? Das hätte ich früher schon lernen sollen, aber ich habe es halt spät gelernt, habe einen Preis bezahlt. Was wohl sagen? Als Tipp an die zukünftigen Pioniere da draußen.
Ah, eins ganz klar, eine Sache, die ich wirklich ganz stark verinnerlicht habe. Vielleicht habe ich es früher ein bisschen gewusst, aber jetzt, man muss es mit Partnern machen. Niemals allein. Die Partnerschaft, das sichert wirklich neue Wege. Mhm. Man ist auch allein nicht so geistig offen. Nur die Partnerschaft schafft das.
Also Austausch, Teamfähigkeit, all das.
Genau. Mhm.
Was war das Lehrgeld, was Sie bezahlt haben? Woher gesagt, das war ein ganz schwerer Fehler?
Also wir haben schon mal alles durch in der Handfabrik, was es so gibt. Auch also wirtschaftlichen Schwächen bis hin zur feindlichen Übernahme.
Gebrannt hat es noch nicht.
Na, Hanf brennt nicht so gut.
Mhm. Sabotage gab es auch keine.
nein, noch nicht. Weiß, was noch kommt. Ja, also wir haben schon alles durch, denke ich mal. Aber wir haben überlebt. Wir haben einfach Zähne zusammengebissen, Gürtel enger geschnallt und überlebt.
Mhm. Sie haben Familie. Wie war das denn mit der Familie im Hintergrund? Mussten Sie das groß erklären? Also ist die wichtig, um so etwas zu tun?
Ja klar, Familie ist immer wichtig für die Entscheidung.
Aber mit der muss man das auch besprechen? Also was hat Ihre Frau dazu gesagt, wenn Sie sagt, ich mache jetzt in Hanf?
Oh, na klar, das ist doch, also man verliebt sich ja in Menschen, die doch ähnliche Grundeinstellungen haben, ja. Und auch die Kinder, die konnte ich es einfach übermitteln. Die sind, den konnte ich es richtig mitgeben. Und übrigens haben die auch ganz klar gesagt, Privateigentum an Produktionsmittel, wozu? Schmeiß es doch einfach rein in die Gesellschaft, in die Genossenschaft. Und das war durchaus sehr motivierend. Denn ein Erbe ist zunächst erstmal auch eine Last. Erbe kann eine große Last sein, wenn es materiell ist und wenn man dann sich vielleicht in Streiten sogar kommt. Und dann auf einmal Verpflichtungen hat, die das eigene Leben beschränken. Ein ideales Erbe ist etwas sehr Angenehmes. Mhm. Etwas von den Vätern mitzubekommen an Moral, an Ideen und an Weltanschauung. Ja, insofern ist das natürlich eine familiäre Entscheidung gewesen, auch die Genossenschaft zu gründen, insbesondere also mit meinen Kindern.
Herr Nawotny, eine letzte Frage an Sie. Wenn Sie im Urlaub sind, ich weiß nicht, ob Sie immer in der Uckermark bleiben. Sie haben ja gesagt, Sie setzen sich in Ihren Garten und schauen auf ein Feld. Ja. Also vielleicht wollen Sie auch mal in die Berge fahren, die jetzt hier nicht so vorkommen. Und Sie kommen ins Gespräch mit anderen Menschen und sprechen über Ihren Beruf. Und Sie sprechen an, dass Sie ja, in Hanf machen. Wie wird das aufgenommen?
Grundsätzlich positiv. Und zwar durch alle Schichten der Bevölkerung.
Wissen die schon so ein bisschen? Ach, habe ich gehört? Oder müssen Sie bei Null anfangen?
Nein, es ist viel verbreiteter, als man denkt. Also die Überzeugung, ah ja, Hanf, das ist was Gutes, das ist so verbreitet, es wird nicht so kolportiert von den, pardon, was ich sage, von den Medien. Mhm. Aber das ist in vielen Sachen, in vielen gesellschaftlichen Einstellungen, dass die, pardon, die Medien oftmals überhaupt nicht die Basis, also das, was unten ist, von unten, tatsächlich reflektieren. Und gerade im Hanf ist ganz selten, dass mal einer sagt, nein, was ist das für ein Quatsch? Und die Reaktion, kann man das rauchen? Die ist natürlich eine Reaktion, die immer aus Spaß kommt und oft aus Spaß kommt. Aber eigentlich ist das schon ein ganz klares Bewusstsein. Man drückt es nicht mit dem Wort Rohstoffwende aus. Aber alle wissen, Hanf ist der Stoff der Zukunft.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch auch hier in diesem Hanffeld. Wir werden jetzt eine Besichtigung des Werkes machen. Da wird es zum Teil auch recht laut, aber das gehört dazu. Und ich kann nur jedem raten, auf Ihre Seite zu gehen und sich mit diesem Stoff zu beschäftigen, auch wenn er nicht vorhat, in den nächsten Wochen und Monaten zu bauen, sondern es als Symbol zu sehen als Rohstoffwende. Und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie als Pionier auch in der Uckermark vorangehen und nicht sagen, ich habe eine gute Idee, das mache ich jetzt in Bangladesch. Hätten Sie auch machen können. Haben Sie aber nicht.
Ja.
Der Uckermark tut es auf jeden Fall gut.
Denke ich auch.
Vielen Dank.
Danke auch.
Ja, das war eine weitere Ausgabe von Die Macher. Unser Macher hier war Rainer Nawotny und mit ihm gemeinsam besuchen wir jetzt die Fabrik, in der eben Hanfbaustoffe produziert werden. Und geraucht darf dort nicht werden. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Herr Nowotny, Sie haben es mehrfach erwähnt, Hanf ist ein sehr störrisches Material. Das zu ernten von Hand ist hardcore, das macht doch kein Mensch mehr, das machen Maschinen. Diese Maschine ist selbst konstruiert, aus was besteht die denn? Was war das denn mal vorher?
Ah, selbst konstruiert nicht, hat einen Maschinenbauer konstruiert. Wir haben wieder unsere Inspiration oder unsere Gedanken reingegeben. Das ist direkt für den Hanf gebaut worden. Das kann, diese Maschine kann nichts anderes als Hanf ernten. Kein Mais, kein Getreide, keine Rüben, gar nichts.
Ich versuche mal das zuzuordnen, das dreht sich, das unten dreht sich auch. Das sind solche Messer und wenn das hier so durchläuft, dann wird der Hanf abgeschnitten, aber er wird auch schon unterteilt. Was ist das Besondere an dieser Maschine?
Also der Ansatz dieser Maschine heißt, wir wollen die Richtung des Hanfes während der Ernte nicht umlegen, nicht zwingen, in eine Richtung anzugehen. Das schaffen wir nicht, der Hanf ist so störrisch, der weigert sich. Also lassen wir ihn in seiner Weigerung und machen das, was er zulässt. Er lässt zu, ungeschnitten zu werden, er lässt zu, aufrecht stehen, transportiert zu werden und er lässt zu, nochmal geschnitten zu werden, um einzelne Teile zu bekommen.
Das heißt, man nutzt die Schwerkraft und lässt ihn dann nach unten fallen?
Genau. Und wenn er nach unten fällt, liegt er in einer Reihe, wie in das Schwart. Alle anderen Bewegungen, die er in den ins Material hineingibt, wie beim Mais, wie beim Getreide, wie bei der Zuckerrübe, da weigert sich der Hanf, das schaffen wir nicht. Und deswegen funktioniert diese Maschine aufrecht stehend in der Ernte.
Wie viel Hanf wird denn hier in einer Saison verarbeitet?
Wir verarbeiten 3.000 bis 4.000 Tonnen pro Saison. Und die Saison beginnt bei uns bei der Ernte und beendet bei der zur nächsten Ernte.
Wann ist die Erntezeit?
September, Oktober.
Das heißt, da kommt dann alles rein und muss hier gelagert werden?
Die Ernte beginnt eigentlich schon im August, Ende August. Und bis zum Oktober haben wir zu tun. Wir sind da mehrere Schritte. Und im Oktober, November kommt hier alles rein, wird hier in den Hallen gelagert. Wir haben 3 solche Hallen. Und noch ein bisschen Außenfläche, was wir dann abplanen. In den Hallen muss das ganze Jahr bevorratet werden und in den Außenlagern, um dann das ganze Jahr Rohstoff zu haben für unsere Produktion.
Das heißt, wenn Winter ist und draußen Schnee liegt, dann wird eben der hier gelagerte Stoff abgearbeitet.
Genau. Mhm.
Wie lange braucht Hanf, um so groß zu werden?
Die Größe erreicht dann 100 Tagen. Danach beginnt die Abreife der Samen.
Also das geht sehr schnell?
Sehr schnell, ja.
Ja, wenn man das anfasst und ich das jetzt mit Stroh vergleiche, dann ist das doch ein äußerst störrisches Material.
Hanf ist die härteste Faser, die wir haben und die wollen wir gewinnen. Das Stroh heißt Stroh, weil es das Erntegut neben den Samen ist, des Stängels. Hanfstroh hat den großen Inhaltsstoff der Hanffaser, die wollen wir gewinnen.
Dieser Ballen, 200 Kilo wiegt er bestimmt, oder?
Ja, 250, 300 Kilo.
Also ganz schön schwer. Der geht jetzt in diese große Maschine, die wir gleich sehen werden, und wird dort quasi dann zerlegt in seine Bestandteile. Was sind die Hauptbestandteile von Hanf?
Den ersten Teil der Anlage, das sind ungefähr 100 Meter, der dient nur dazu, die beiden Industrierohstoffe zu bekommen, also industriellen Roherzeugnisse, Fasern und Stängelmark. Mhm. Diese beiden zu trennen.
Also die Faser ist außen am Stängel dran und die soll runter?
Die ist in der Rinde, in der Epidermis ist die Faser. Die wollen wir gewinnen. Und den Stängelmark, das ist sozusagen das zweite Produkt, aus dem wir dann verschiedene andere Sachen wieder aussondern. Aber diese beiden Rohprodukte, die müssen wir erstmal bekommen, diese Trennung von Faser und Stängelmark.
Gehen wir rüber, schauen wir uns an, wie das passiert, weil das wird ja mit roher Gewalt getan.
Sozusagen, ja, gern.
Gehen wir rüber. Dieser 250 Kilo schwere Hanfblock wird jetzt hier in die Maschine gepackt.
Ja, er gerät jetzt erstmal auf den Vorderband gelegt, also ein Reservoir, um dann kontinuierlich automatisch auch zugefüttert zu werden und geht zuerst in die Maschine, die wir Ballenauflöser nennen. Da wird der Ballen zerrissen in die einzelnen Stängelstückchen und wird dann als Matte gelegt, um dann als Vorlage in die anderen Maschinen, in die Aufbereitungsmaschinen zu gehen. Mhm. Und das Erste, was wir haben wollen, sind die Fasern und danach geht es an die Reinigung des Stängelmarks.
Schauen wir uns die Maschine an. Das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Kämmen.
Ja genau, das ist auch ein Kämmer, das ist ein Nadelbänder, also dicke, fette, aggressive Nadeln, mit denen die Fasern hochgerissen werden. Und die Neuentwicklung damals vor 20 Jahren, was das Besondere dabei ist, ist dieser Hacker da oben, der mit roher Gewalt den Ballen zurückschlägt und damit bereits die ersten Vereinzelungseffekte bereits bringt.
Sind das spezielle Maschinen, die für die Hanfverarbeitung konstruiert wurden?
Ja, genau. Die Maschine ist speziell auch für uns entwickelt worden damals. Jetzt gibt es sie schon mehrmals in der Welt. Viele Maschinen sind hier zum ersten Mal auch wirklich so konstruiert worden.
Also wie viele Menschen arbeiten hier bei dieser Hanffabrik?
Wir sind 15 Leute.
Gibt es hier irgendeinen besonderen Arbeitsschutz? Also ist das so staubig, dass man das nicht einatmen darf?
Na, der Arbeitsschutz ist nicht, der Staub ist nicht das Problem, der Arbeitsschutz schon. Wir dürfen also nicht rein. Das sind schlimme Maschinen. Da geht keiner rein. Wir achten auch sehr drauf, dass der eingehalten wird, der Arbeitsschutz. Die Maschine zur Erzeugung der Roherzeugnisse ist in drei Teile unterteilt. Ballenöffner, Brecher, Schwinge. Den Ballenöffner haben wir uns angesehen. Der Brecher macht Folgendes. Er bricht das Stängelmark kaputt. Alles, was kaputt geht, gehen kann, soll kaputt gehen durch den Brecher. Und das ist vor allem das Stängelmark. Was übrig bleibt, ist
die Faser.
Die Faser, genau.
Die sind quasi unkaputtbar.
Genau. Der dritte Schritt der Verarbeitung ist die Schwinge.
ist ein großer Schwingtambur, der auf das gebrochene Material raufschlägt, auch mit Aggression, also mit massiver Gewalt. Und der schlägt dieses Stängelmark ab, weil es abgeschabt wird. Abgeschlagen, abgeschabt wird, heißt dieses abgeschabte Material auch Schäbe. Und wenn dann daraus eine Faser entsteht, ist diese Faser entweder schön sauber oder schäbig. Wenn Sie also einen schäbigen Textil anhaben, sind da Schäben drin, es muss also Hanf oder Flachs sein.
Hier ist die Steuerung dieser Maschine.
Genau. Wir sehen hier an der Skizze oder an diesem Modul, dass hier der erste Verarbeitungsschritt endet und die Textilmaschine anfangen. Die Textilmaschine, die Faser kämmen, konfektionieren und dann für unsere Hanfdämmwolle entsprechend zubereiten. Der Rest der Faser, den gucken wir uns gleich an, der Rest des Materials gucken wir uns an, der geht in die nächste Halle und dort werden dann das Stängelmark und die anderen Nebenprodukte, die runterfallen, verarbeitet.
Um es nochmal klar zu sagen, diese Hanffabrik ist die einzige Fabrik in Deutschland?
Die einzige aktive. Es gibt noch so ein paar kleinere Anlagen, die aber nicht so richtig Fabriken sind, sondern nur so Laboranlagen. Eine Fabrik, die aus den Teilen besteht, Rohstoffmanagement, Anlagen, Maschinen, Produkte herstellen und verkaufen, das sind nur in Deutschland zurzeit nur wir. Hoffentlich ändert sich das bald.
Wer ist denn dann in Europa der Nächste, der auch diesen Schritt bereits gegangen ist und sieht, dass da ein großes Geschäft noch wartet?
Also wir haben zwei Kollegen in Holland, wir haben zwei Kollegen in Frankreich. Es gab viele, die mit uns angefangen haben, die dann leider vorzeitig das Handtuch werfen mussten. Aber da hört es auch schon fast auf. Ja, alles andere sind mehr oder weniger so kleine Laborstrecken.
Was ist das?
Das ist der fertige Baustoff, die Hanfdämmwolle, die Dachdämmung. Genutzt wird es ja als Dachdämmung. Das ist die reine Faser, groß, grob, nicht zu fein. Die naturbelassen, ohne Zusätze, also ohne Kunststoffe, ohne Salze, ohne Brandhemmer und sonstige giftige Stoffe auskommt. So wie sie ist, zur Baustelle kommt, ins Dach gebracht wird, fertig.
Also das ist der Stoff, um den es im Kern geht, der hier verkauft wird, der mit dem gehandelt wird?
Das ist ein Stoff, ein Produkt von uns, die Hanfdämmwolle.
Das Hauptprodukt?
Eins unserer Hauptprodukte, ja. Eines unserer Hauptprodukte.
Wie teuer ist denn so ein Produkt, also im Vergleich? Was kostet hier eine Tonne dieses Materials?
Also im Vergleich zu, sagen wir mal, Nachkriegsbaustoffen wie Mineralwolle oder Styropor, ist das, wenn man die Notwendigkeiten, die notwendigen Nebenbeiprodukte noch betrachtet, genauso teuer wie Nachkriegsbaustoffe, Mineralwolle, Styropor. Das Material selbst ist ein bisschen teurer, aber die Summe ist identisch, oder gleich teuer.
Zumal, falls man das mal irgendwann beseitigen sollte, dort keine Kosten entstehen. Man kann es ja einfach kompostieren.
Die Kosten für die Gesellschaft sind wesentlich geringer. Weil es entstehen keine Gifte, die freigesetzt werden. Und die Entsorgungskosten, die sind null. Seit 10 Jahren spricht man nur von erneuerbarer Energie, nicht von nachwachsenden Rohstoffen. Aber wir sagen, nachwachsende Rohstoffe, das muss auch politisch unterstützt werden. Es kann nicht sein, dass andere Stoffe, die viel schlechter sind, die unsere Gesellschaft belasten, dass die gefördert werden und wir nicht.
Die gesamte Produktion hier in dieser Halle funktioniert ja mit Strom. Ich habe oben auf dem Dach Solarzellen gesehen. Hat das was miteinander zu tun?
Wir beziehen, wenn die Sonne scheint, 100% unserer Energie aus dem Solar.
Also das gehört jetzt zu dieser Kreislaufwirtschaft dazu. Sagen wir versuchen hier immer ein Naturprodukt zu produzieren, aber unsere Maschinen laufen mit Erdöl oder Atomenergie.
Nein, wir sowieso von Anfang an haben wir ohne Atomenergie produziert. Hallendächer, die sind prädestiniert dafür, den Strom oben zu erzeugen, den wir unten verbrauchen.
Herr Nowotny, bei Hanffaser Uckermark werden insgesamt 20 Produkte aus Hanf hergestellt. Wir haben hier ein paar, nicht alle, aber ein paar sehr wichtige. Das nennt sich hier Kalfaterband.
Kalfatern ist norddeutsch oder plattdeutsch, heißt Abdichten von Schiffsrümpfen. Damit hat man eben seine Schiffe abgedichtet damals. Und das ist einfach nur ins Band gelegte Fasern. Die haben wir einfach nur über eine Krempel ins Band gelegt.
Geruch kann ich nicht zuordnen.
Ja, eindeutig.
Das muss Hanf sein.
Ja, eindeutig Hanf.
Ja.
Ja. Ja. So ähnlich machen wir auch diese Filze. Auch ein Dämmprodukt, auch Schalldämm- oder Absicherungsmaterial. Einfach nur in Fläche gelegt, vernadelt, fertig. Auch 100% Hanf, nichts weiter.
Wo wird das eingesetzt?
Auch im Fußbodenbereich, unter Parkett zum Beispiel.
Was ist hier unter diesen Säcken drin?
Das ist das Lieferformat unserer Trittschalldämmung. Das ist also eine Dämmung, die geschüttet wird unter Fußboden. Sowohl die Wärme dämmt, den Schall dämmt, als auch den Trittschall dämmt. Dort wird schwimmend dann der Fußboden verlegt. Die gibt es in solchen Säcken, die wird ausgeschüttet, ist eine Mischung zwischen Hanf und Lehm. Wir ummanteln also die Hanfhäcksel mit Lehm. Dann kleben die natürlich währenddessen und bilden eine sehr effektive Schalldämmung.
Woher kommt der Lehm?
Aus der Region hier, 40 Kilometer entfernt. Das ist eine Grube, Verarbeitungseinheit, die diesen uns anliefert als Rohprodukt.
Wir haben hier dieses Gemisch aus Hanffaser und Lehm, was für die Dämmung eingesetzt wird. Jetzt ja wieder. Das hat man sehr lange getan. Ist ja ein sehr alter Stoff im Grunde genommen, auch in der Kombination, oder?
Wir erfinden fast nichts neu, außer Maschinen und Technologien. Die Produkte auf dem Bau, die sind eigentlich alt, die Anwendungen sind neuer, weil wir heute auch anders bauen. Aber eigentlich nehmen wir ganz uraltes Wissen und setzen das in die moderne Zeit.
Wenn man sich mit ganz alten Gebäuden beschäftigt, die dann saniert werden, alte Fachwerkhäuser, trifft man dann diese Baustoffe und sieht, wie die Menschen vor 300, 400 Jahren gebaut haben und sagt, das kommt mir bekannt vor?
Ja, oftmals ist die Motivation, zu unseren Baustoffen zu greifen, weil sie sehen, dass diese Baustoffe einfach 300 Jahre gelebt haben und sagen, ja, wenn sie so lange gelebt haben, von anderen Baustoffen weiß ich das nicht, aber von dem weiß ich das, dann nehme ich das wieder. Und tatsächlich kommen viele Bauherren auf uns zu, weil sie genau, etwas moderner, dieses Äquivalent, dieses heutige zeitmäßige Äquivalent suchen von dem, was sie drin haben.
Was bedeutet eine solche Dämmung für das Raumklima?
Naja, das Entscheidende ist, dass Hanf mit Feuchtigkeit umgehen kann. Ja? Und wenn wir Raumklimaprobleme haben, ist es meistens entweder zu trocken oder zu feucht. Sowohl Hanf als auch Lehm, die eine sehr starke Wasserkonkurrenz haben, also ein sehr angenehmes Miteinander der Feuchtigkeit eingehen, haben wir eine ideale Feuchtigkeit, die uns als Menschen angenehm erscheint. Das ist ein typischer Aufbau, Trockenwand. In dem Fall ist das ein besonderer Aufbau, die Trockenwand ist ja meistens dünner. Aber Sie sehen ein Ständerwerk, welches die Statik übernimmt und innen drin den Füllstoff, der das Ding massiv macht, also nicht so gar nichts drin, nach dem Motto, bloß einfach reingestellt, sondern ein massiver Stoff, der, und bei Innenwand ist natürlich ganz, ganz wichtig, den Schall vom einen Raum zum anderen Raum dämmt.
Und hier außen sehe ich, dass man das dann auch noch ganz nett verkleidet hat.
Das ist nur ein Beispiel, wie man es dann später verputzen kann. Das ist ein Schilfrohrträger, der dann mit einem Putz, wie auch immer, Lehmputz oder Kalkputz, verputzt wird. Und dann hat man eine verputzte Wand.
Wir haben in der Fabrik diese, ich nenne sie mal Handvolle gesehen, die ja produziert wird, um damit Dächer zu dämmen. Und hier sehen wir eben die Anwendung.
Das ist eine ganz klassische Anwendung einer Dachdämmung. Wir sehen den Kehlbalken, wir sehen den Sparren und hier eine Unterkonstruktion, um später eine Platte zu montieren. Schlimmstenfalls Gipskarton, bestenfalls eine Handvoll-Lehmbauplatte. Dann wird das Material hier runtergeklemmt und dämmt gegen die Ziegeln oder gegen eine andere Konstruktion des Daches, gegen den Straßenlärm von draußen, gegen die Hitze, die im Sommer auf uns schlägt und gegen die Kälte des Winters. Ja, entscheidend ist bei dieser Konstruktion, dass wir ein altes Dach haben. Haben wir ja sehr oft. Wenn man jetzt dämmen möchte, muss man nicht unbedingt das alte Dach entfernen. Wir erlauben, dass wir unter gewissen Voraussetzungen, es muss also ordentlich alles sein, ordentlich ausgeführt sein, dass wir den Hanf direkt ohne Kunststoff, und das ist das Entscheidende, ohne Kunststofffolie gegen das Dach dämmen. Der Hanf kann mit Feuchtigkeit sehr gut umgehen. Wenn er nass wird, dann wird er wieder trocken. Das ist aber kein Thema, der vergeht auch nicht so schnell. Und wir brauchen überhaupt keine Folie, weder innen noch außen, wenn wir mit Hanf dämmen. Denn an jeder Folie sammelt sich Wasser, ein Wasserfilm fließt nach unten und zerstört eventuell das Haus oder bestenfalls erzeugt der Schimmel.
Und wenn man das Dach nicht erneuern muss, dann ist es ja auch kostenersparend.
Das ist eine sehr einfache Art und Weise, in ein vorhandenes Dach eine schöne Dämmung reinzubringen.